los. Los. Marsch, marsch, marsch.
Ich will endlich meinen Podcast haben.
Ja, ich auch.
Ja, wir haben jetzt die Leute ein bisschen im Stich gelassen.
Ja, geht so. Wir haben so ein bisschen nachgeschoben. Ja.
Aber ich muss auch sagen, direkt am Anfang mal, Bad News, wir brauchen wirklich mal so eine richtige Pause. Wie lange machen wir das? Ja, aber
Frieden, erstmal hallo. Frieden, Liebe, Einigkeit, Respekt. Wir brauchen eine Pause.
Safely staying healthy.
Healthy, alles klar. Du hast es mir nicht weggenommen. Du hast beim letzten Mal gesagt, du möchtest mir diesen Spruch vorwegnehmen und dann...
Ja, nicht immer, sonst ist es ja nicht mehr witzig.
Stimmt. Aber so ein Running Gag ist ja auch, ein Running Gag ist immer witzig.
Ja.
Eine gewisse Zeit.
Aber man muss ja den Running Gag auch mal unterbrechen, so weißt du, um mit der Vorstellung der Leute zu brechen.
Also willst du jetzt anfangen mit dem Gespräch über eine Pause, die wir brauchen? Wisst ihr eigentlich, haben wir so gar nicht so richtig Bock. Nein, das ist es nicht.
Nee.
Warum brauchen wir denn eine Pause? Warum ist es bei dir das Bedürfnis?
Weiß ich nicht. Also ich habe jetzt eben gerade noch den Podcast hier jetzt vorbereitet. So, ich hatte die ganze Woche schon das, was ich vorbereiten möchte im Kopf. Aber letztendlich machen tue ich es dann immer so, weiß ich nicht, 10 Minuten bevor du kommst.
Ja.
Das macht mir dann schon eigentlich immer Spaß und ich freue mich dann drauf, dir das zu zeigen. Wobei das heute jetzt keine schönen Sachen sind, vielleicht, die ich wieder mit dabei habe. Aber du weißt, was ich meine.
Ja, klar, weil du meinst.
Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann auch oft so, boah, ey, jetzt schon wieder der Podcast, ey, wir müssen irgendwie, weiß ich nicht. Das ist halt so ein Trott, weißt du?
Ja,
Das muss man halt mal irgendwie so.
Wir machen ja auch abseits von dem Podcast einfach gerne was zusammen und unterhalten uns und.
Ja gut, das gilt nur für dich.
Ja, danke so. Also das, so läuft das halt unter Freunden. Da kann man sich auch mal dissen, ne?
Yeah. Dissen. Kennst du MC Boogie?
Nein.
MC Boogie, der Atzenkeeper.
Was macht der denn? Ist der Torhüter? Keeper halt, ne?
Ja, der Atzenkeeper.
Atzenkeeper?
Ja.
Nee, was macht der?
Der keept die Atzen. Nee, der ist ein Rapper aus Berlin, der so ziemlich Underground-Legendenstatus hat.
Aha.
Das genießt so in den letzten Jahren ein bisschen mehr so aus, also diese Legendenstatus auch irgendwo finanziell zu nutzen weiß. So.
Ah,
verstehst du?
Ja,
also er hat jetzt einen eigenen
nicht
Podcast.
Ah. Ja, das weiß ja heutzutage
Podcast,
jeder.
Weißt du, wie der Podcast von dem heißt?
Jeder hat einen Podcast, nee.
Real Talk.
Nicht dein Ernst.
Ja.
Nicht dein Ernst.
Ja, doch.
Macht er uns nach und ja, hat nicht nach. Gesehen, dass unsere Buchstaben vertauscht sind.
Ja.
Real Talk.
Ja.
Naja.
Ja, und der macht den zusammen mit Kianush.
Mhm.
Das ist auch so ein Rapper. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen.
Rapper?
Ich hoffe, es ist auch Kianush. Ja, das ist halt so ein Rapper-Podcast, aber die nehmen auch viele so andere Leute mit in den Podcast.
Ja.
Und du hast mir von dem Gast, der jetzt da war, du hast mir mal von dem erzählt. In diesem Podcast.
Ja.
Weißt du noch wer?
Wir reden jetzt von einer Person.
Ja, du hast diese Person mit in diesen Podcast gebracht und ich kannte sie damals nicht.
Nein.
Und hab dich ein bisschen auch dafür so verlacht.
Dass ich die kenne.
Ja, und jetzt mittlerweile muss ich sagen, ich respektiere diesen Typen, also es ist ein Mann.
Ach, ist das nicht dieser Bodybuilder-Typ aus irgendwo, der bei RTL hier
genau,
Detektiv
Carsten
spielt?
Stahl.
Ja, Carsten Stahl, Faust hoch für Carsten Stahl.
Ich muss sagen, ich finde...
Hat er Ehre, der Mann?
Der hat voll, also meine Ehre hat er.
Erzähl mal kurz, weil also deine Ehre hat er. Wie kommst du jetzt da drauf? Ich mach mal kurz den Ventilator ein bisschen leiser, ne? Ich bin gleich wieder da.
Hörst mich ja trotzdem.
Ja,
ich
kann dich trotzdem hören.
Oh, das war ein Kissen, was aufs Mikro. Oh.
Okay, alles klar.
So, Carsten Stahl, ja, also man kennt ihn von RTL 2, da hat er in so diesen typischen Doku-Soaps mitgespielt und Leute verhaftet, hat wohl den Begriff wie er selber in dem ich habe das nie so groß geguckt, ich kenne so 1-2 Memes von dem.
Ja.
Oder Memes, Entschuldigung, für die hippen Leute, Memes.
Ja, ich verstehe.
Und als wenn man ihn so reden hört auf den ersten Ton, sag ich mal,
ja,
dann denkt man, was ist denn das für einer, weil der spricht übelst pathetisch, so also
übertrieben, ja, aufgetragen
der
oder
hat halt immer so das ist der Grund, warum ich diese Narben auf meinem Herzen trage.
Ja, so, ich so, verstehe,
und
was
weißt du, so
ja,
halt, stimmt. Und ja. Und deswegen habe auch ich erstmal gedacht, so, ja, okay,
Ja, komischer Typ.
Komischer Dude, so, weiß ich nicht. Wirkt halt immer alles ein bisschen geschauspielert.
Ja, und wenn er dann schauspielert, dann wirkt es irgendwie schlecht geschauspielert.
Genau.
Finde ich, abgesehen davon, dass ich Respekt vor dem Mann habe, ist das so, ich weiß, ne, gut.
Ja, auf jeden Fall war der bei MC Boogie und Kianosch im Real Talk Podcast. Wollen wir leider nicht. Und hat da einige Sachen gesagt. Ich weiß gar nicht, irgendwie dachte ich mir, ach komm, gibst du dir das mal. Und alter Schwede, alter Schwede hat der Typ mich beeindruckt. In dem, was er erzählt, in dem, was er
von
tut.
Von seiner Lebensgeschichte?
Was er erlebt hat, alles. Mhm. Von vorne bis hinten. Ich war sehr beeindruckt und habe mir danach gedacht, okay, wenn du das alles erlebt hast, was der erlebt hat, dann hast du auch jegliches Recht, ein bisschen strange zu reden, weil da, sowas geht ja nicht spurlos an
dir
vorbei.
Der ist extrem gemobbt worden, ne?
Auch, wir kommen, also ich habe ein paar Podcast-Ausschnitte für euch mit dabei.
Super.
Den Link zum Podcast findet ihr natürlich unten in der Beschreibung, damit man uns auch hier nicht irgendwie ankacken kann.
Ja.
Da sind einige Ausschnitte mit dabei, die sind etwas länger.
Ja.
Ich würde sagen, wir können das im Hintergrund ein bisschen kommentieren, aber der Typ, wenn der spricht, so ich.
Dann ist man in seinem Bann.
Ja, und ich fand es auch sehr schwer, da so wie so oft Cuts zu finden, wo ich jetzt da ihm das Wort abschneiden möchte, weil das ist halt ein Fluss. Die fragen den am Anfang, wie geht's dir? Was hast du in den letzten Tagen so gemacht?
Ja, also als ich geboren worden bin.
Ja, genau, so ungefähr.
Ich verstehe.
Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem ersten Part direkt an.
Ja.
Ja?
Ja.
Freust du dich?
Ja.
Ja, nicht mehr lange.
So hart, oder was?
So. Ich habe das genannt Carsten in der Grube.
Ich habe 286 TV-Sendungen gemacht. Ich habe nicht ein Drehbuch gelesen.
Ja, gut.
Ich muss es nicht lesen.
Das merkt man dann.
Ich habe es erlebt. Und das habe ich so rübergebracht, okay, so wie die Leute es wollten. Ihr wollt das sehen, was da draußen passiert, dann zeige ich euch das, was FSK 18 noch zulässt oder 16 zulässt. Und das ist wohl anscheinend bei vielen gut angekommen, sonst wäre ich ja nicht so bekannt geworden. Aber irgendwann in diesen 2,5 Jahren, wo ich das gemacht habe, mit 286 Sendungen, 6 TV-Spielfilmen in Amerika,
habe ich mir gedacht,
habe ich gemerkt, verdammte Scheiße, das... Da müssen wir noch mehr machen.
Da bringt nicht.
Hier, was soll denn der Kack? Da muss doch mehr passieren. Die kennen dich alle, die bewundern dich alle, da musst du doch was wiedergeben. Du kannst doch was viel besser, als da immer nur die Leute dich mit Leuten dich da auf dem Asphalt rumprügeln. Das ist doch scheiße. Und als ich dann hingegangen bin und gesagt habe, wollen wir nicht mal irgendwas machen, um Kinder aufzuklären? Kinder dafür zu verhindern, dass sie vielleicht abrutschen? Da haben sie gesagt, oh Carsten, wir verdienen einen Haufen Kohle. Später mal. Ich sag, nee, später, ich will jetzt. Nee, Carsten, wir wollen aber nicht. Ja, aber es spielt bestimmt nur einer über mein Leben. Das bin ich. Und zur gleichen Zeit ist mein Sohn...
Das ist ein Mann, ne?
Zur gleichen Zeit ist mein Sohn...
Mit Rückgrat.
...in die Schule gekommen. Und Karma kennt er ja, ja? Man möchte nicht, dass Karma hinter ihm steht, nicht wahr?
Sondern... Du hast die kleine Schwester vom Leben und sind beide Schlampen.
Genau. Boogie. So. Und entscheidend ist...
Geiler Spruch, Mann.
Erkennen, wann wir einen neuen Weg gehen müssen. Und als mein Sohn in die Schule kam, 5,5 Jahre, geht er 2 Tage in die Grundschule. In die Grundschule, Jungs, in die Grundschule. Samstag eingeschult worden. Montag Schultag, alles schick. Dienstag Schultag, 2. Schultag kommt er nach Hause. Und ist, hat eine blutige Lippe und eine blutige Nase und ist zusammengeschlagen und zusammengetreten worden.
Das ist echt bitter.
Mit 5,5 Jahren. Weil mein Sohn einen polnischen Nachnamen hatte und weil er der Neue an der Schule war mit vielen anderen.
So läuft das in Grundschulen.
Was dann
schlecht
kommt,
läuft.
Dann spürt ihr, wie sich die Geschichte wiederholt. Ich war 10 Jahre kleiner, dicker, runder in der Klasse, oft der Fettsack, die Bulette, ja, fettet Schwein. Und dann in der Klasse, in meiner Schule gab es 5 Jungs, die waren zwischen 13 und 15, alle groß, sportlich und die haben alle drangsaliert. Mich auch. Abgezogen, bedroht, gibst du uns keine Kohle, dann hauen wir deine Mutter auf die Fresse. Erst der 10-Jährige hast du Angst. Ich hab bezahlt.
Als 10-Jähriger bist du da ganz schön geschockt, ne?
Nur um meine Ruhe zu haben.
Da waren ja auch schlimmere Sachen noch krass. Ich habe ja eine Geschichte von dir gehört, auch als ich mich vorgestern das mit dir beschäftigt habe. Die haben ja dich in eine Grube reingepackt und auf dich rauf uriniert, ne?
Genau. Also das Schlimmste.
Kinder können grausam sein.
Das Schlimmste, was sie mir angetan haben, das hast du gerade eben schon angegriffen, das ging über Monate, das alles. Also das Abziehen, das Schlagen, das Treten, das Misshandeln. Heute könnt ihr euch das nicht vorstellen, weil ich fast 1,90 bin und großkräftig tätowiert und Kampfsporterfahrung habe. Heute
machst du das nicht mehr mit denen.
Wie ihr mal rausgekommen und war klein und schwach. Und dann wird man erst irgendwann der man ist. Und die waren schon größer. Und die haben sich zu fünft Ja,
mich, er ist gut älter geworden, muss ich sagen, rein optisch.
Und haben mich dann saliert. Und da waren, muss ich jetzt mal sagen, also das war eine bunte Mischung. Das war ein kultureller Mix. Ja, da kennt sich jemand da, da waren bestimmte Türken, aber nee. Da waren sowohl Deutsche bei, da waren auch Türken dabei. Also, das war halt eine Clique, die zusammengehalten hat. Und diese Clique, besonders der eine, der das Sagen hatte, Mobbing wird immer ausgelöst durch Gruppendynamik und Gruppenzwang. Einer fängt an, viele machen mit, wollen dazugehören. Das ist richtig. Haben die mich mal in eine Straße gejagt, ich bin vor denen weggerannt, schreiend, weinend, keiner hat mir geholfen. Und dann stand ich vor so einer Grube mit dem Rücken, weil ich nicht weiterkam. Und der ist auf mich zugerannt, hat nicht abgebremst und hat mich mit voller Wucht gegen die Balken gestoßen. Früher waren die so mit Balken abgesprochen, der oberste Balken ist durchgebrochen. Ich bin über diese Balken gefallen, 3 Meter tief aufgeschlagen, mir die Rippen gebrochen, mir den Kopf aufgeschlagen, mein Kopf platzte auf und aus meinem Kopf kam Blut.
Und jetzt könnte man Gehirn. Denken,
jetzt kicken wir da runter und sagen, ach du Scheiße, was haben wir hier gemacht? Nee, die haben angefangen zu lachen. Mich als Hurensohn, Bastard und weiß ich was bezeichnet, das habe ich alles noch im Kopf, das brennt sich ein. Aber was sich richtig eingebrannt hat, ist, dass er dann gesagt hat, stellt euch mal alle um die Grube. Und haben die gemacht, die haben immer gemacht, was er gesagt hat, weil sie wollten nicht von mir auf die Fresse kriegen und sie wollten dazugehören, sie wollten weiter cool sein. Dann haben sie zu fünft auf mich heruntergepisst.
Mit gebrochenen Rippen.
Carsten Stahl ist Opfer von Mobbing und Gewalt gewesen, als er 10 Jahre alt war. Ich weiß, was Mobbing mit einem Menschen macht. Und wisst ihr, wenn du dann da liegst,
Podcast, weißt du, du lädst den ein und der macht den ganzen Podcast. Erzählt die ganze Zeit
einfach. Gedemütigt. Die sind weggegangen. Die haben mir nicht geholfen. Wisst ihr, was ich dann wollte? Ich wollte nur noch eines.
Sterben wahrscheinlich.
Ich wollte sterben. Ja. Ich habe nicht nach Hilfe gerufen. Ich habe meine Augen geschlossen und bin irgendwann eingeschlafen. Und ich würde heute hier nicht mit euch sprechen, wenn ich fast um 23 Uhr, also viele Stunden später, ich glaube, habe da über 4,5 Stunden gelegen, wenn ich ein alter Mann mit seinem Hund da lang gelaufen wäre und der Hund hat mich gewittert, dann hat der alte Mann
nach Pisse gestunken.
Eine Taschenlampe dabei gehabt, hat darin geleuchtet und hat mich da gesehen. Haben sie Feuerwehr gerufen, Krankenwagen gerufen, haben mich rausgeholt. Ich lag 4 Tage im Koma. Und nach 4 Tagen fragt mich der Arzt, du Kleiner, was ist passiert? Nichts. Und selbst im Krankenhaus habe ich mich dafür geschämt und hatte Angst um meine Mutter, der sie wehtun wollten, wenn ich was sage. Ich habe nie gesagt, was mir geschehen ist. Ich habe immer geschwiegen, weil ich Angst hatte,
dass die später mal aufgesucht hat, die Leute, jetzt wo da so eine krasse Karte ist. Vielleicht mobbt er ja jetzt die Kinder von denen. So, pisst auf die und schmeißt die in Gruben und so. Nein, das macht er natürlich nicht. Ja, krass, genau das ist das, was ich meine. Und das ist so diese Überraschung von diesem Mann. Du denkst, okay, der macht auf RTL 2 hier, macht er diesen Detektiv und spielt da so irgendwie komisch rum. Aber scheinbar, wie er es schon sagt, hat das einigen Leuten gefallen oder fanden das irgendwie skurril und guckenswert, sehenswert. Und das hat ihn auch so ein bisschen aus seinem Bezirk rausgeholt. Der war vorher schon Kante, der ist jetzt nicht durch diesen TV.
Nee.
Ja, finde ich also schon faszinierend.
Und also ich könnte mir bei ihm vorstellen, es gibt ja diese Scouts, die so, weiß ich nicht, in Köln am Dom rumlaufen und dann halt Leute, die besonders aussehen, egal ob besonders hübsch oder besonders hässlich oder besonders freakig.
Ja.
Und dann zu denen hingehen, ey, könntest du dir nicht vorstellen, mal für RTL 2 vor der Kamera zu stehen?
Ja, genau, richtig. Und das da haben die den wahrscheinlich bei getroffen.
Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das so ähnlich ablief.
Krasse Kante, Tätowierungen.
Und er sagt dann auch an irgendeiner Stelle halt, ich habe mir halt gedacht, so, warum soll ich jetzt mit irgendeinem scheiß Job mein Geld verdienen? Ich krieg da das Gleiche, dann mache ich doch lieber das.
Ja, natürlich.
Also es war jetzt wirklich nicht so der, zumindest verkauft es so, ja, ich werde jetzt mega fame, sondern ich kassiere einfach die Kohle da ab. So
ja, klar. Ja, sicher. Warum auch nicht? Und das ist einfach ziemlich authentisch, was er erzählt. Und er geht ja auch wirklich in Schulen und also Grundschulen und auch, ich glaube, auch weiterführende Schulen und spricht dann Thema Mobbing an und so weiter. Also er ist nicht der Typ, der so Political Correctness so wunderbar einhalten kann. Da schreit die Kinder auch manchmal an. Mann, Leute, das geht doch so nicht. Wer ist von euch der Mobber oder so? Ne? Ja. Dann zeigen alle auf einen und dann kriegt der so, also pädagogisch nicht ganz auf Zack, aber auf einfach aufgrund seiner Authentizität und diesem Erlebten, wie du schon gesagt hast, da muss man den einfach für respektieren.
Ja. Und ich habe natürlich jetzt nicht den kompletten Podcast dabei, aber er schildert jetzt halt, dass er eben danach die Phase genau andersrum war, ne? Also dann ist er vom Opfer zum Täter geworden und hat halt angefangen, andere zu drangsalieren.
Guck mal, crazy, das habe ich schon gar nicht mehr in Erinnerung.
Ja. Und ist dann halt eben von bösen Buben angesprochen worden, hier von wegen, ja, bring mal das Päckchen von da nach da, kriegst 2000 Euro oder ja, 2000 D-Mark.
Was soll drin?
Darfst nur nicht reingucken, das ist die einzige Bedingung, sagt er, ne? Und Da kommt halt später auch noch eine richtig krasse Geschichte, wo es dir einfach nur eiskalt den Rücken
Die hast du dabei?
Die habe ich dabei. Also ich habe so die Sachen, ich habe mir das auf der Arbeit wie so oft angehört. Mhm. Und da waren, ich war wirklich richtig gebannt so. Weißt du, ich war echt so, boah.
Alter. Kennst du noch den Podcast, auch videomäßig unterstützt von Schore Stein Papier?
Ja, ja, klar, der war auch schon mal dazu Gast.
Das glaube ich. Das ist halt ein Ex-Junkie, ja, oder ein Ex-Drogenabhängiger, der wirklich von Beginn an, fast von Geburt hat man das Gefühl, ja, und dann bin ich geboren worden und so. Der sitzt dann da immer mit so einer Tasse Tee und raucht sich in eine Kippe nach der anderen und erzählt dann, wie seine Kindheit war, wie er so in diese Drogenszene reingerutscht ist. Und der Biff kriegt keine Wasserflasche auf. So, jetzt schon, alles klar. Der strengt sich da gerade an und müht sich einen ab. Ja, wo war ich dran? Genau, er erzählt dann wirklich ganz klein und er hat, das funktioniert so gut, wie er selber sagt, er erinnert sich jetzt von alleine nicht einfach an alles, dann könntest du nicht stundenlang einen Podcast füllen, sondern der hat einen Typen, mit dem er sich unterhält, der den halt sukzessive so und dann und was war danach? Ein bisschen präziser fragt er dann schon, wie hast du dich gefühlt und was waren das für Freunde, die der hatte? Der hatte auch immer ganz komische Freunde und da hast du auch dieses gebannte Zuhören gehabt. Mhm. Wo ich vorher nie gedacht hätte, dass mir das passiert, aber er erzählt das einfach so gut. Ja. Und dass man das schon, als wenn er vor einem selbst sitzt, so ist das auch gemacht, der sitzt an einem Tisch,
naja, klar.
Als wenn du dem gegenüber sitzt und er erzählt dir das.
Ja.
Fand ich auch super
geil. Ich habe mir auch mal eine Zeit lang irgendwie 40 Folgen am Stück von dem reingezogen, aber irgendwann reicht's dann auch.
Ja, genau, ich weiß gar nicht, wie weit ich gekommen bin und warum ich aufgehört habe, aber es war wirklich eine interessante Phase, das sich reinzuziehen, ne? Ja, okay, aber wir wollen nicht vom Stahl wegkommen, nicht allzu weit jedenfalls.
Hatten wir hier im Podcast das Thema mit Jerome Boateng?
Weiß ich nicht. Wenn dann beim letzten Mal. Ja.
Also der Traukeim-Promi-Mensch hat dann natürlich auch direkt wieder ein Video drüber gemacht.
Ach doch, Jerome Boatengs Ex-Freundin ist gestorben.
Selbstmord.
Selbstmord am Tag ihres Sohnes. Und der
Geburtstag.
Was habe ich gesagt?
Am Tag ihres Sohnes.
Ja, ich habe ein bisschen was weggelassen. Ne? Wir wollen ja schnell vorankommen, damit wir viel erzählen können. Nein, natürlich nicht. Und da ist Jerome Boateng aus Buxtehude irgendwo, der war im Ausland und ist dann direkt an diesem Tag noch gekommen.
Das ist jetzt die, glaube ich, sehr freundliche Variante.
Das ist die Variante, so wie sie in der Zeitung dargestellt hatte. Also
ja, mehr war das nicht. Es gab wohl davor auch eine richtig krasse Schlammschlacht zwischen den beiden. Mhm. Und darüber redet Carsten Stahl jetzt auch ein paar Minuten.
Ach nein, über Jerome Boateng.
Über den Jerome.
Ja, was ich wohl gehört habe, dass der hier und da mal eine Anzeige hatte wegen Körperverletzung, beziehungsweise Jerome Boateng.
Ah.
In der Ehe oder hatte, war der verheiratet? Auf jeden Fall in seinen Beziehungen. Da war nicht immer alles so ganz.
Ist nicht so, wenn wir den nicht als Nachbar haben.
Der haut auch gerne mal zu. Nee, nicht als Mann. Als Nachbar ist der bestimmt voll cool.
Wir hören mal rein.
Ist immer weg halt, ne? Ja. Schieß mal los.
Wenn man mich mal fragt, warum ist es denn so schlimm, Carsten? Was ist denn der Unterschied zwischen heute und gestern oder vorgestern? Na, ganz kann ich euch sagen. Ihr habt es digitalisiert.
Du kannst es aufnehmen,
die Schandtaten. In jedes Kaff der Welt gebracht durch die Digitalisierung. Mit einem Knopfdruck kann man einen Menschen heute zerstören. Mit einer Lüge, einer Diffamierung, einem Bild, mit irgendetwas. Ein kleines aktuelles Beispiel aus unserer Stadt. Dann nehmen wir auch mal zwei Menschen aus unserer Stadt.
Baum.
Nehmen wir mal Kasia Lehnhardt, 25, wunderschöne Frau,
Freundin.
Mutter eines 6-jährigen Kindes, aus Berlin-Charlottenburg. Und nehmen wir jemand anders aus unserer Stadt, Jerome Boateng.
Boah, jetzt geht's aber noch.
Millionenfach bekannter Fußballer, Held, Idol. Wenn die beide was miteinander haben, ist es deren Privatleben, oder? Und wir hatten alle schon mal Beziehungen, die gehen auseinander. Die können gut auseinandergehen, die können scheiße auseinandergehen.
Kenn ich.
Und Theater gibt's immer mal. Aber das macht man untereinander aus, oder? Und ein Ehrenmann tut das auch. Was hat so eine verdammte Scheiße in der Öffentlichkeit zu sein? Und jetzt reden wir mal von der Macht von Instagram und Facebook, aber vor allem von Instagram. Wenn ich 7 Millionen Follower habe, meine so eine Schätzung.
Hast du Macht? Mit 7 Millionen?
Meine Freundin hat bloß 150 oder 156.000.
Hätte ich gerne.
Was passiert wohl mit der, wenn ich anfange, irgendwas zu erzählen, was unfein ist? Die wird vernichtet. Ich will euch das mal so erklären. Stellt euch vor, ihr sitzt auf dem Berg, baut einen Schneeball und legt den an die Kante oben und lässt den rollen.
Lawine.
Da kommt
eine Lawine. Sehr gut, sehr gut, Kevin. In der Grundschule.
Aus Wut, aus Dummheit, aus Naivität oder warum auch immer passiert. Verdammt nochmal, ein Ehrenmann trägt seinen Scheiß nicht in der Öffentlichkeit aus. Und da sind noch ein paar andere Dinge gelaufen, die unfein sind. Aber vor allen Dingen, verdammte Scheiße, was geht das die anderen Menschen an? Was haben
jetzt
die Menschen
daran
zu tun, was zwei Menschen miteinander haben? Wieso wird in der Presse darüber geredet und verdammt nochmal, was hat das verdammte Netz damit zu tun? Und nur zu der Situation, die zum Schluss rauskommt, die Frau ist tot. Leiser, Mann. Und wenn ihre Mutter postet, Mobbing, Punkt, 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 ihr habt mir mein Kind weggenommen. Oder jetzt versucht, gegen Cybermobbing zu kämpfen. Dann ist die Todesursache klar. Ob die Frau schon depressiv war oder nicht, macht die Sache nur schlimmer. Macht's übrigens für den, der mit ihr zusammen war, 15 Monate noch mehr, denn der wusste das doch, oder?
Ja, klar. Und jetzt dann kennst meine du die Menschen,
die ich schon mehrfach gestellt habe.
Labiler
für einen Ehrenmann. Und ich weiß, was das bedeutet. Wenn ich 30 Millionen auf dem Konto habe, plus minus, und ich habe 15 Monate ein sechsjähriges Kind auf den Schultern getragen, mit ihm gespielt, weil ich mit seiner Mutter zusammen.
Nicht sein leiblicher Sohn.
Und die Mutter ist jetzt tot durch meine Mitschuld oder Dummheit, dann bin ich verpflichtet. Dann bin ich verpflichtet. Und ich fordere ihn auf,
jetzt haut
für diesen Kind, für dieses Kind bis zu seinem 18. Lebensjahr einen Fonds anzulegen. Das kostet ihn ein Schnipsen. Ein Schnipsen, da lässt er einmal einen Becher rumlaufen mit seinen fetten Kumpels in Bayern in der Umkleide und alle leeren mal bloß ihre Taschen. Und schon sind 250 oder eine halbe Million zusammen.
Für ein Kind, das
tot ist. Ja. Wegen der Naivität oder dem Beef zwischen zwei Erwachsenen, wo einer jetzt tot ist. Das ist meine Einstellung dazu. Und das sage ich, habe ich ein Video zugemacht, veröffentlicht. Das Interessante oder Schlimme dabei ist, als es hieß, wie schlecht sie doch sich verhält, haben sich die Medien aufgestürzt. Jetzt, wo sie tot ist, redet keiner darüber, was man halt angerichtet hat damit, oder? Und ich finde das verdammt erbärmlich.
Das ging jetzt gegen die Medien, dass die darüber sprechen, also dass das thematisiert wird. Also wie ist das denn, was denn jetzt genau passiert? Also hat sie in der, im Netz?
Ja, es gab halt so einen öffentlichen Rosenkrieg, wie man das ja immer so ein bisschen nennt. Da hat sie ihn irgendwie den Teufel genannt und er, keine Ahnung, hat auch, wie du sagtest, also wenn man da mehr wissen will, schaut mal beim Trau kein Promi-Mensch vorbei. Da gibt's auf jeden Fall so ein paar Sachen, die skurril waren, wo man sich denkt so, okay, kein Ehrenmann. Also klar, am allerbeschissensten ist es für das Kind, was jetzt zurückbleibt und ohne Mutter und mit einem, ich weiß nicht, was der Vater da macht, also wo der ist
wahrscheinlich
oder
ob es den gibt. Ahnung, so wie es jetzt klang.
Ja.
Okay, also die Freundin, Ex-Freundin von Jerome Boateng so, und ist dann gemobbt worden und hat sich dann an den Geburtstag genau,
die war wohl schon depressiv, munkelt man so.
Munkelt
und
man,
hat sich dann halt das ist die offizielle Version, an dem Geburtstag ihres sechsjährigen Sohnes selbst das Leben genommen.
Was sind denn die Verschwörungstheorie Menschen?
Ja, das da, also du meinst Trockheim Promi, Tilman Knechte, der sagt irgendwie, also darauf, es gab wohl einen Vertrag zwischen ihr und Bayern, dass sie halt nicht schlecht über Jerome Boateng sprechen darf.
Bayern München, also
genau,
der Verein.
Und dass da halt dann auch wieder größere Mächte am Werk waren, weil die Sachen wusste, die nicht da wissen sollen.
Ah, okay, also es gibt Motive, dass sie hätte umgebracht werden können.
Ja, oder vielleicht zumindest so in den Wahnsinn getrieben, dass sie sich eben umbringt oder keine Ahnung.
Ah, okay. Ja. Okay, und gab es denn jetzt einen so bestimmten Post oder sowas, den der Boateng da rausgelassen hat? Oder was war einfach diese Fehde, so dieser
genau,
Krieg?
Genau,
Der Stahl.
Aber ich sehe es halt auch so, also
wie heißt der, Carsten oder Thorsten?
Carsten.
Ja.
Ja, es wäre halt wirklich für Jerome Boateng ein Witz, dem sein Leben einfach mal komplett abzusichern, dieses sechsjährige Kind.
Ja, natürlich. Und ich nehme an, das macht er nicht momentan oder man weiß es nicht, oder?
Also ich würde auf jeden Fall, wenn ein B-Promi oder C-Promi, wie ich jetzt Carsten Stahl einfach mal bezeichnen würde, sowas über mich behaupten würde und ich würde es aber machen, würde ich das auch mal erwähnen. Schon, würde ich sagen, habe ich gemacht. So, brauchst du mir nicht sagen, habe ich gemacht.
Wirf mir das bitte nicht vor.
Der Podcast ist jetzt relativ aktuell, vor 3 Tagen rausgekommen oder so.
Krass. Also das ist mir auch gar nicht so zu Ohren gekommen. Aber wie dieser Mann das erklärt, also wir reden jetzt von Carsten Stahl, das zieht einen sofort in den Bann und der macht das mit so einer Überzeugung. Der kann bestimmt Leute gut überzeugen. Hoffentlich zu positiven.
Als nächstes haben wir wieder einen Promi mit im Gespräch.
Ja.
Und zwar geht's jetzt um Oliver Pocher.
Oh, da bin ich ja mal gespannt.
Ja, fand ich auch.
Tendenziell
sehr.
Ist mir der Mann ja immer unsympathisch gewesen, aber das könnte auch Teil seiner Rolle sein.
Ja, ich finde halt, Oliver Pocher ist der Prototyp von diesem Typen, den jeder, glaube ich, damals in der Klasse oder gehasst zumindest hat. In der Stufe hatte.
Und manchmal gehasst.
Den man halt immer witzig fand, wenn er andere Menschen gemobbt hat, aber wenn man selber mal dran war, war halt auch kacke.
Ja, so. Ja, das trifft es schon ganz gut. Der hat aber oft sehr hübsche Frauen gehabt oder Freundinnen.
Ja. Das ist halt, ich glaube auch, also unser eins würde vielleicht so, ja, die will doch nur mein Geld und so. Und der Pocher denkt sich, ist mir egal, wenn die nur mein Geld will.
Ist das
geil
halt
aus,
so.
Ich flank die jetzt weg. So.
Ja, könnte ich ihm zutrauen.
Die könnte ich mir nicht leisten, wenn ich...
Haben wir jetzt etwas, was er selbst erzählt, oder geht es über Oliver Pocher?
Es geht über Oliver Pocher.
Ah, wir sind immer noch im Podcast.
Ja, ja, sicher.
Stahl.
Bist du ready?
Ja, sowas.
Soll ich die VHS-Kassette einlegen?
Nicht die
VHS-Kassette. Wir brauchen noch so ein Geräusch.
Wir haben aber einen Beamer.
Ah ja.
Aber da kannst du ja auch eine Kassette VHS-Rekorder dran anschließen.
Beamer mit VHS-Rekorder.
Haben Beamer noch Skat heutzutage, einen Skat-Anstecker?
Irgendwie, wir löten uns da einen zusammen.
Super, gibt bestimmt irgendeinen Brunnenadapter dafür.
So, Oliver Pocher im Beef, let's go.
Wir erfinden hier eine komplett neue Sprache. Also erstmal das Wort Mobbing kommt aus dem Englischen, ja, und bedeutet in deutscher Übersetzung, wenn man es begrenzt, Ausgrenzung. Und genau das ist es. Also, ich scheißegal, ob das Hate Speak heißt, ob das Cybermobbing heißt oder selbst Rassismus. Es ist alles eine Form der Ausgrenzung. Also, wenn wir bei einem Wort bleiben wollen, beim Mobbing. Die müssen keine neue Sprache erfinden. Sie müssen nur Mobbing bekämpfen. Denn Mobbing bedeutet, ich mache einen anderen fertig. Mit Worten, mit Taten, mit Gewalt, mit psychischer Gewalt, mit Lästern, Scheiße erzählen und es gibt in Deutschland jemanden, um jetzt einfach mal beim Vorbildern zu bleiben, der hat daraus eine Geschäftsidee gemacht.
Aus Mobbing?
Der hat daraus eine Geschäftsidee gemacht und ist DSM Nummer 1. Deutschlands Star-Mobber Nummer 1. Und dieser Mann heißt Oliver Pocher, um es ganz deutlich zu sagen.
Das ist ja lustig, dass du den erwähnst. Ich hatte eigentlich nie was gegen den und ich habe auch manchmal ekligen Humor. Erschreckt mich da auch manchmal. Aber in dem Moment, wenn ich da ein Kind sehe, kriege ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich nur geflucht habe. Und meine Freundin hatte mir das geschickt, ich habe es B geschickt, dass Oliver Pocher, ohne den jetzt zu mobben, mit Kleinkindern, es sind Kleinkinder, und macht Reimspielchen. Mein Kind auch. Aber sie sagt so, meine Lieblingshexe ist Bibi und Tina. Und Oliver Pocher sagt von den Kindern, steck den Finger in die Vagina. Und
oh, ich dachte, mein Gott, toll, Alter.
War wohl echt,
also jetzt ist es so, da gab es auch einen Shitstorm für, das ist etwas, was er aber gemacht hat, da ist
taktlos.
Er schon etwas jünger gewesen, das heißt, dass er schon immer vielleicht etwas unbelehrbar
war. Guck mal,
der
beobachtet den Pocher.
Durch den, das müsst ihr aber wissen, damit ihr seine Geschichte kennt, Oliver Pocher war weg vom Fenster. Er war 8 Jahre in der Versenke, das heißt, er wollte ja wieder ins Rampenlicht. Und eigentlich, wenn du weg bist, dann bist du weg, kommst du kaum hoch. Dann hat er es aber geschafft, und das muss man ja auch erstmal auch wieder schaffen, ja, geschafft, dass er mit diesem Wendler-Disc, ja, also mit diesem Disc, mit dem Wendler, es geschafft hat, ja wieder sehr in die Öffentlichkeit zu kommen. Das haben sie ja vielleicht dann ab einem gewissen Moment auch ein bisschen geschürt und ein bisschen Promo gemacht. Und das ist ja eine Geschichte. Ich suche mir einen aus, mit dem ich sage, du, pass mal auf hier, jetzt sage ich das ein Bit zu dir, und wir verbieten beide Kohle daran. Aber er hat eins dabei gemerkt, ey, geil. Wenn ich mir jetzt den einen oder anderen Influencer schnappe, dann kann ich damit eine gewisse Community erreichen. Also ich bin
das
vollkommen,
heißt,
ich
habe letztes Jahr ein Beef mit
ihm gehabt, ja. Da hat er mich ja so ja, parodiert. Hat er mich,
ich kann ein Mann wie du mit dem Beef haben, das geht nicht.
Naja, das frag mal Oliver. Aber entscheidend ist, wo ich mit Oliver pari gehe, ist, wie findest du das, wenn die überteuerte Produkte verkaufen? Total beschissen. Natürlich, wenn sich einer hinstellt und sagt, kauf diesen Becher hier für 99,99 € und der hat den
für 10 Cent
gekauft. Natürlich bin ich dabei, dir zu sagen, darüber können wir reden, dass das Wucher ist. Ja? Aber jetzt erklär mir doch mal, wieso, wenn ich das mache, ich denjenigen, der das sagt, also den Influencer, demütigen, erniedigen und durch den Dreck ziehen muss. Erklär mir das. Und ich hatte letztes Jahr, es gab einen Fall, dadurch bin ich da, ich krieg sehr viele E-Mails zu Oliver Pocher und hab dann irgendwann mal gesagt, du, pass auf, jetzt gucke ich mir manche Sachen.
Sein Job ist B-Promi, ne? Und managt so.
Und dann habe ich
die deutsche Szene.
Mit ihm auch mal telefoniert dazu und dann hat er auch gesagt, ich muss mit dir ja nicht telefonieren. Na, musst du nicht, dann machst du aber gerade. Scheinst ja dann doch die Gedanken darüber zu haben, was ich sage, scheint ja Gewicht zu haben. Guck mal, du lässt das jetzt auch gegen mich und oder versuchst du nennst mich Schreistali und so, finde ich alles nicht
halt offiziell auch irgendwo offiziell hat er dich
ja.
Also nicht, was heißt
Schrei,
so ein bisschen so lustig verpackt. Entscheidend ist, sag Oliver, wenn du schon über mich redest auf deiner Community, Dann sei doch, hab doch wenigstens so viel Eier, dass du mich auch verlinkst. Damit deine Leute nämlich auf meine Seite auch gehen können und gucken, was ich machen kann. Weil du sagst, ich wäre,
was das macht machst, er da nicht.
Mobbing. Ich sag dir mal, weißt du was, ich erzähle nicht über Comedy und erzähle mir nicht. Ein jemand, der seit über 7 Jahren gegen Mobbing kämpft, auf Beerdigung ist, der Referate hält, der an Schulen ist, der in der Politik dafür tätig ist, erzähl du mir doch nicht, was Mobbing ist. Und weißt du, Oliver, ich will dich eigentlich vor allem beschützen. Und jetzt kommen wir zu der Parallele. Ich will dich vor etwas beschützen, Oliver. Hast du dir mal überlegt, wenn du mit deiner Reichweite, wenn du einen Influencer dir greifst und den so stark erniedrigst und durch den Dreck ziehst, dass der sich dadurch das Leben nimmt. Oliver, dann musst du mit dieser Schuld leben und du wirst nie wieder glücklich. Und davor will ich dich eigentlich bewahren und ich will diesen Menschen davor bewahren, dass er sich das Leben nimmt. Merkt ihr die Parallele?
Ja, oder der Influencer rastet raus und nimmt dir dein Leben.
Genau.
So sieht der Rapper das, der Gangster-Rapper.
Ich sage ganz klar in Deutschland, Mobbing ist ein Serienkiller. Mobbing tötet jeden Tag. Jungs, während wir hier beide zu sitzen, und das ist, wir sind hier am Tisch der Wahrheit, dann sage ich euch jetzt krass, die Wahrheit.
An diesem Tisch wird nämlich nicht gelogen.
Intro.
Überlegen Sie sich, gerade jetzt, jetzt wo wir sind, überlegen sich 5 bis 6 Kinder, sich morgen das Leben zu nehmen. 5 bis 6. Eins bringt sich um und die anderen landen mit schwersten Behinderungen und Traumas in Psychiatrien oder Krankenhäusern. Eins bringt sich um. Und das war, bevor Corona ist. Durch Corona ist alles verdoppelt, verdreifacht. Das heißt, ihr könnt das jetzt mal 2 nehmen. Wir haben jede Woche, Jungs, jede Woche in Deutschland.
Aber wenn die Mobbing in der Schule?
500.000 bis 1 Million Fälle jede Woche von Mobbing, Gewalt, Hass und Vorurteilen. Ohne Cybermobbing. Das kommt noch dazu.
Boah, diese Stimme.
Mobbing tötet Menschen. Wir hatten in Deutschland 2002 einen Amoklauf in Erfurt. Wir hatten einen Amoklauf 2009 in Winnenden. Und wir hatten einen Amoklauf 2016 in München. Alle 3 Amokläufe sind motiviert und mit ausgelöst worden durch Mobbing. Es wird in der Politik verschwiegen, es wird verharmlost, diese Zahlen hört ihr von denen nicht. Es wird, und die Experten, die die anstellen, sagen niemals, dass Mobbing tötet. Ja, Mobbing ist nicht schön und ja, das kann den einen oder anderen vielleicht auch eine schlimme Situation bringen. Wollt ihr mich hier verarschen? Ich wollte mir wegen Mobbing das Leben nehmen, da war ich 10 Jahre. Mobbing killt Menschen. Also, Oliver Pocher und jeder da draußen, der das so lustig findet, hinter seiner Tastatur zu sitzen und eine große Fresse zu haben und den Shitstorm zu verstärken oder mitzumachen. Wenn ihr alle mal Kinder habt, dann seid ihr mit daran schuld, dass das nicht besser wird. Alle, die heute noch keine Kinder haben,
habe ich noch nicht gekackt.
Und in 10 Jahren vielleicht welche haben. Wenn wir jetzt nicht stoppen, werden sich in den nächsten Jahren die Zahlen, die ich gerade gesagt habe, verfünffachen. Ich will das nicht. Und ich denke, viele von euch da draußen und ihr beide wollt das auch nicht. Aber wenn man nicht redet und weil wir am Tisch der Wahrheit sind, sage ich euch mal, was in Deutschland das größte Problem ist. Wir haben in Deutschland ein Problem mit der Wahrheit. Weil die Wahrheit wollen wir nicht hören. Und Fontane, gibt ja das Fontanehaus in Reinickendorf, habt ihr das schon mal gehört, Fontane hat mal gesagt, wenn man die Wahrheit nicht bekämpfen kann, bekämpft man den, der die Wahrheit sagt, diskreditiert ihn, zieht ihn durch den Dreck, damit er die Glaubhaftigkeit verliert. Genau. Jetzt will ich hier keinen Bogen zu irgendwelchen Verschwörungstheoretikern schlagen. Lassen wir uns darauf ein. Es gibt einen Haufen Leute, die einen Haufen Scheiße labert. Es gibt aber auch Leute, die sagen die Wahrheit.
Genau.
Oder zumindest viele Teile der Wahrheit. Auch mich hat man versucht, in die rechte Ecke zu schicken, als bekloppt abzustempeln.
Das geht immer schnell.
Ja,
schon vor Jahren. Man bekämpft mich in Berlin. In Berlin-Neukölln, wo mein Barrio ist, da bekämpft man mich mit, weil man nicht will, dass ich sage, an Schulen in Berlin-Neukölln, sowie an allen Schulen in Deutschland, gibt es Probleme. Alter, jeder weiß, dass in Berlin-Neukölln Probleme an den Schulen gibt. Aber daran sind weder die Türken und Araber oder sonst wer schuld. Daran ist die Gesellschaft schuld, verdammte Scheiße. Und Mobbing ist kein Unterschied zwischen Frohnau oder Neukölln. Der einzige Unterschied ist, dass in Neukölln ein bisschen mehr zugeschlagen wird als in Frankfurt.
Immer die gleiche Musik, sage ich nur. Manchmal ist die Anlage ein bisschen lauter, ja, manchmal ein bisschen leiser.
Sehr bildlich. Schön. Ja, also ich würde dem Carsten Stahl zutrauen, dass er der Gesellschaft, wenn er sich einmal dreht, mit seiner Hand in der Gesamtheit eine Schelle geben kann.
Ich möchte ganz kurz, das brennt mir auf der Zunge, ich habe Scheiße gelabert am Anfang. Das ist MC Boogie, aber der daneben, das ist nicht Kianosch, sondern Belasch.
Belasch.
Ja, das möchte ich korrigieren. Okay. Stelle, weil wenn man schon okay, deren Podcast okay. klaut, kann man wenigstens die Namen richtig sagen.
Ja, nein, wir zitieren ja nur. Ja, und wir, eine Reaction ist das im Grunde.
Ja, ja.
Nee, wir verlinken das ja auch, wir finden das ja auch gut, wir supporten das ja auch. Ja, ne? Wir ja. unterstützen die.
Er sagt wo selber wir immer, ich brauche nicht dein Like, ich brauche dein Teilen. Und wir machen jetzt sogar einen Podcast.
Wir teilen das sogar richtig, genau. Wir machen die Leute neugierig auf mehr, weil die haben ja noch bestimmt andere.
Den ganzen Podcast könnt ihr euch, empfehle ich euch nur echt bei den halt auf der Seite anhören. Ne?
Wäre jetzt, wenn nächste Woche Jerome Boateng da ist und in der Woche danach Oliver Pocher.
Und dann kommen die alle zu uns.
Und dann kommt genau. Und wir reagieren auf die. Wir machen eine Reaction von einer Person. Live. Sag mal was.
Ja, aber ist schon krass, was der so erzählt, ne?
Ja, 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 auf jeden Fall. In der Verhältnismäßigkeit muss man natürlich sehen, wie viele Menschen es gibt und wie oft passiert das dann noch. Jeder einzelne Fall ist tragisch, immer. Aber ist das wirklich viel, was er sagt? Man kann das schwer einordnen, oder? Wie viele Kinder gibt es? Wie viele Schulen insgesamt? Von wie vielen möglichen Kindern sind wie viel so scheiße und mobben?
Beziehungsweise, also mobben, also ich glaub,
jeder ist zu viel.
In jeder Klasse wird gemobbt. In fast jeder. Die Frage ist halt nur, wie krass. Es gibt in jeder Klasse gibt's einen, der ein bisschen eher der Außenseiter ist und einen, der halt eher ein bisschen der Coole ist. Und manchmal geht das noch gut, dann sind alle cool miteinander, aber in den meisten Fällen wird zumindest einer mal ein bisschen verarscht. Und da könnte man streng genommen sagen, da fängt Mobbing schon an.
Das stimmt. Ja, wenn es immer denselben trifft und der sich nicht wehren kann zum Beispiel, ja, und dann ist selbst eine leichte Form von Ärgern schon Mobbing.
Genau, ja.
Weil es einfach der Tropfen
aber den Stein. Aber wenn diese leichte Form von Mobbing halt auf Dauer auch keinen Schaden anrichtet, ne, dann, also ich sag jetzt mal, du wirst ein bisschen verarscht in der Schule und vielleicht regt es dich später dazu an, krasser Bodybuilder zu werden und du wirst voll reich dadurch, dann würdest du ja am Ende sagen, vielleicht sogar, also ich bin denen dankbar, dass die das gemacht haben, weil die mich so stark gemacht haben, das durchzuziehen.
Aber da könnte man auch sagen, ich bin ihnen trotzdem nicht dankbar.
Ja, ich weiß schon, das ist ein zweischneidiges Schwert.
Aber das stimmt, ja. Mein Leben hat mich so geformt, dass ich zu dem geworden bin, was ich jetzt bin. Und da bin ich stolz drauf.
Es gibt viele, die dann so sagen, ja, ich hatte eine harte Vergangenheit, aber ich bin der dankbar, sonst wäre ich nicht der, der ich jetzt bin.
Ja, kann sein.
Batman.
Aber das ist halt manchmal eher auf harte Erziehung oder sowas aus und nicht auf einfach nur Ärgern, was ja wirklich nicht konstruktiv ist.
Ja. Was eine krassere Form von Mobbing ist, ist dann natürlich schon Kriminalität.
Kriminalität.
Ja, und
Costa Cordales.
Costa Cordales war auch schwer kriminell. Nee, Carsten, Mann, jetzt hast du mich total rausgemacht. Carsten Stahl hatte auch eine extrem kriminelle Vergangenheit. Aha. Und hat da eine Sache erlebt, dass jetzt kommt die Sache, also für alle zart gesalteten B-seiteten Menschen unter euch. Es gibt die nächsten paar Minuten, weil jetzt kommt eine richtig krasse Story.
Wo das man mit sich dem denkt, Kribbeln.
Boah, Alter, ey. Boah.
Muss das sein? Denkt man sich. Dann muss das jetzt sein. Ich wollte mir diesen Podcast anhören und chillen oder kochen oder sowas.
Ja, und jetzt sowas, ey.
Und dann kommt aber sowas.
Es ist wie bei Domian. Du hörst die ganze Zeit, wartest du halt auf die Verrückten, die sagen, dass die Erde eine Scheibe ist oder so.
Und dann kommt zwischendurch aber einer, der richtig Probleme hat.
Krebs und AIDS.
Außerdem kann ich nicht mehr gehen. Und
Herpes.
Ja, boah, nee, das stimmt. Das sind wirklich dann sehr... Ja, egal, hau mal raus.
Ich hau raus. Let's go.
Alles, was ich heute tue, tue ich für meine Kinder. Und jetzt kommen wir nochmal zu diesen 18 Jahren Kriminellen. Weil ja da draußen auch welche rumrennen und sagen, ich will Gangster sein.
Oh, ich wäre auch gern Gangster.
Ja, sagst du jetzt.
Wenn ihr Gangster sein wollt.
Hör mal zu.
Lernt die Lektion.
Okay, ich hab was zu
sagen. Die Lektion bedeutet, die wichtigste, habe keine Familie. Habe niemanden, den man angreifen kann, außer dich. Du kannst dich verteidigen und du kannst die dicksten Arme haben, du kannst Waffen bei dir haben. Aber wenn du dein Haus verlässt, hinterlässt du deine Familie allein. Mich fragt man immer, Carsten, hast du im Knast gesessen? Leider nicht. Wenn ich vielleicht als junger Mensch ganz früh im Knast gesessen hätte und die großen Jungs gesehen haben, die vielleicht mit mir hätten spielen wollen, hätte ich es mir vielleicht überlegt. Habe ich aber nicht. Ich war leider oft zu clever.
Habe ich aber nicht.
Oder bin irgendwie durchgekommen.
Ich war nicht im Knast.
Stellt mir doch die andere Frage. Ob ich dafür bezahlt habe? Oh ja, ich habe dafür bezahlt. Eine Lektion des Lebens eines Mannes, der es erlebt hat. Gut zu hören. Für alle Gangster.
Am Tisch der Wahrheit.
Die es werden wollen. Der Staatsanwalt, die Polizei und der Richter halten sich an Gesetze. Die kommen um 6 Uhr zu euch nach Hause, treten die Tür ein, legen euch
Handschellen oder Riemen an.
Hoffentlich.
Nimm euch mit. Durchsuchen eure Wohnung.
Ich habe jeden Tag Angst vor, ne? Deswegen stehe ich so früh auf.
Und je nachdem, wie gut er wart oder nicht gut wart, kommt raus. Rivalisierende Banden. Rivalisierende Gangs. Andere, die das wollen, was ihr wollt. Die Macht, die Kohle, den Erfolg. Die kennen keine Regeln. Und glaubt mir, es gibt immer einen, der noch gieriger ist, noch hungriger ist, noch skrupelloser ist. Und vor allen Dingen noch eine Regel. Vertraut niemanden. Ihr habt keine Freunde, wenn ihr kriminell seid. Denn euer bester Kumpel kann der sein, der euch verrät, verkauft.
Was? Die Bullen. Biff, du?
Dein Cousin, dein Bruder.
Dein Bruder.
Dein Nur ohne
das zu bekommen, was du hast. Deine Position. Und wisst ihr, ich war auch ein Mann, der kein Kostverächter war. Und ich habe mich in eine Frau verliebt, der ich natürlich nicht erzählt habe, was ich mache. Weil dann hätte sie Angst gehabt, hätte sich nicht mit mir eingelassen. Sie hatte Geld gesehen, vielleicht die großen Autos. Ich habe ihr erzählt, ich bin Versicherungsvertreter mit 24 und sehr erfolgreich. Sie war jung, sie war naiv, ich habe sie belogen. Ich war das Arschloch, der sie getäuscht hat. Und jetzt kommen wir zur Lektion.
Jetzt kommt die Lektion, glaube ich.
Ich konnte alles kaufen. Ich konnte sie beschützen, wenn ich neben ihr war. Ich war groß, ich war bewaffnet. Das wusste sie nicht. Da kommt ja auch keiner. Aber wenn ihr dann euer Haus verlässt, so wie ich damals, um eure Kumpels zu treffen, um abzuhängen,
Verlasst, das heißt
cool
Verlasst.
Zu sein.
Ja, das denke ich mir für mich nicht, aber
scheiße. Dann hinterlasst ihr diese Frau, die bei mir im vierten Monat schwanger war, alleine zu Hause. Und mein bester Freund, hat meinen Gegnern, meinen Kontrahenten, die mich warnen wollten, gesagt, wo meine Freundin wohnt und dass sie schwanger ist. Sie wussten, dass sie schwanger ist. Und sie wollten mir eine Lektion erteilen und wollten mich da treffen, wo jeder verwundbar ist. Bei der Familie, bei den Menschen, die ihr liebt. Und sie wollten ihr nur Angst machen. Und da sie nicht wusste, welche Gefahr da ist und sie sehr temperamentvoll war, hat sie sich gewehrt. Sie haben sie zu dritt vergewaltigt. Die Treppe runtergestoßen und sie in den Bauch getreten mehrfach, dass sie mein Kind verloren hat. Ich hätte heute einen Sohn, der wäre 22 Jahre alt. Also verdammt nochmal, erzählt mir nicht von Gangster. Erzählt mir nicht, wie groß und stark ihr seid. Und erzählt mir nicht, dass Geld alles ist. Ich muss seit über 20 Jahren damit leben, dass ich meinen eigenen Jungen begraben habe. Und das ist ein Schmerz, den ich euch ersparen möchte. Es ist etwas, was ihr nie wiederbekommt, was euch in Nacht verfolgt. Und ich hatte das Glück, nochmal Vater zu werden. Und ich habe mir damals geschworen, wird nur irgendjemand mein Kind bedrohen, meine Familie bedrohen, dann werde ich alles dafür tun, um mein Kind zu beschützen. Und jeder, der mein Kind bedroht, wird das spüren. Ich hätte niemals gedacht, dass das in der Schule passiert. Durch andere Kinder, die Grenzen überschreiten. Und deswegen kämpfe ich für mein Kind und für jedes
Kreis.
Andere Kind und für jedes Leben da draußen. Denn jedes Leben ist wertvoll. Und es gibt niemanden, der das Recht hat, sich über das Leben und ihn über die Würde des Menschen zu stellen. Niemand. Nicht ich, nicht ihr, niemand. Und auch nicht die Politik. Und wer das tut, der sollte wissen, dass es auch Menschen gibt, die dafür sorgen können, dass das aufhört.
Alter Schwede, das ist der so... Das war jetzt wirklich gut gesprochen. Also, er macht so zwischendurch grammatikalisch und ne, brauchen wir nicht drüber reden.
Ja, ja.
Aber egal, inhaltlich Wahnsinn. Da weiß man, warum der Mann so ist, wie er ist.
Genau das habe ich mir dann nämlich auch gedacht. So, dann versteht man, warum der eigentlich alles, was er sagt, immer so sagt, als würde er gerade in einem, weiß ich nicht, Computerspiel den Endgegner treffen oder so. Ja, genau, weißt du, also,
und dann haut er da auf diesen Tisch mit seinem Finger und einem Stift und...
Schon heftig, ne? Also das sind immer so Geschichten, wo man als normaler Mensch, sag ich mal, der, weiß ich nicht, 9-to-5 arbeiten geht und ein Hobby hat und eine Frau und so, weißt du, dieses normale Standardleben, das sind Sachen so, da kannst du... Da weiß man, warum man diesen Weg damals nicht gewählt hat. Und kann sich selber, man ist ja bestimmt, ist ja den meisten Mal so gegangen, dass man auch irgendwann mal in Versuchung geraten ist, im Leben
den falschen
Weg zu gehen, indem man vielleicht Angebote kriegt oder
vermeintlich
so,
einfacheren, mal so eine Kiste von A nach B transportieren.
Genau, wie er so sagt, oder also das ist mir jetzt so nie passiert, aber weiß ich nicht, vielleicht auch, dass man mal angequatscht wird, bestimmte Sachen auszuprobieren und man probiert es dann eben lieber nicht aus und guckt, wie andere daran zugrunde gehen.
Und ja, und weiß, warum am Ende. Ne?
Ja, 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 spätestens jetzt weiß man es auf jeden Fall.
Ja. Ja, also kein Politiker, niemand, sagt er. Ja, finde ich auch richtig. Ist richtig. Ich dachte, du machst gerade schon das nächste.
Nee, okay. Ich wollte nur schon mal die VHS-Kassette einlegen, damit super. Ich gleich mal auf Play drücken
sehr
muss.
Gut, sehr gut. Ja, was soll man dazu noch sagen?
Ja, ne?
Das ist eigentlich schon so auf den Punkt gebracht.
Ja, da kann man nichts mehr zu sagen.
Ja gut, er sagt, was er gesagt hat, jedes Leben ist wichtig.
Stimmt.
Ja,
aber auch so in dieser Aggressivität.
Ja, auf jeden
jedes
Fall.
Leben ist wichtig.
Ja, genau, genau.
Und was, wo er sich allerdings irrt, leider nicht hinter jedem Kind steht auch ein Vater, der alles für dieses Kind tun würde. Wenn es so wäre, das, dann hätten, wären wir schon mal einen guten Schritt vorangekommen.
Das stimmt, ja, ja.
Ich weiß natürlich, was er meint, so, aber das leider passt die Metapher nicht so ganz.
Ja, entweder ist der Vater nicht da oder der Vater selbst. Das kann ja auch sehr grausam sein.
Ne? Das meine ich.
Dass man seine eigenen Kinder eben auch schlägt und was nicht noch alles. Tja, da hat er seine Freundin oder Frau verloren damals.
Ja, die, so wie ich es jetzt verstanden habe, hat die Frau überlebt. Das Kind, was mit dem sie schwanger war, ist natürlich gestorben.
Mhm.
Und die Frau hat sich dann getrennt von ihm natürlich. Also erzählt er dann irgendwann später noch. Also die
da,
Frau war dann
da
weg.
Hat die ja nicht mit gerechnet.
Ja, da wäre ich auch weg, du. Ja. Ich habe keinen Bock drauf.
Das ist mir zu krass.
Viel was hast du da für Versicherungsklienten, Alter?
Ja, genau, Versicherung. Du verkaufst Versicherung, ja? Nee, das ist keine Waffe, das ist mein Penis. Naja. Ja, komm, hau mal die nächste Kassette rein.
Ja, gut. Das nächste geht jetzt noch um die, also es ist die vorletzte, wir haben noch zwei Kassetten vor uns. Jetzt geht's um Kinder und die Lobby.
Die Lobby von Kindern.
Ja.
Small things. Denk
ich bin eine prominente Persönlichkeit. Wir haben doch sehr viele prominente Persönlichkeiten. Wieso halten so viele den Mund? Wieso sagen so wenige was? Also ich rede jetzt mal nur vom Kinderschutz. Sag mal, ich habe Stop Mobbing gegründet, wollte Unterstützer haben. Waren nicht viele da, die da unterstützen wollten. Heute sitzen ein bisschen mehr. Dann habe ich im letzten Jahr, als diese ganzen Mistwurstfälle rauskamen, habe ich gesagt, hier muss man was tun. Habe Prominente angesprochen, lasst uns hier was. Nichts unangenehmes Thema. Wieso? Sag mal, was ist mit euch nicht los? Da geht es um Kinder. Kinderschutz geht uns alle an. Ich meine, Kinder werden missbraucht und getötet. Da müssen wir doch was machen. Nein! Und hört ihr heute großartig jemanden gegen Kinderschutz aufschreien? Die wenigsten tun das. Die wenigsten tun das. Die sagen so zu mir, Carsten, ich finde total gut. Weißt du was? Ich brauche nicht dein Like. Ich brauche dein Teilen. Aha. Du musst dahinter stehen. Du musst es unterstützen. Mann, was ist es, wenn es dein Kind trifft? Na, weil sie Schiss haben, dass vielleicht irgendeiner in der Werbeindustrie oder irgendwo in der Politik vielleicht solche Gedanken hat. Oder was? Weißt du, ehrlich, wenn ich wüsste, ob wenn es meine eine Familie wäre oder sonst so ein Kumpel wäre und ich würde wissen, dass der das hat, dann würde ich ihm entweder sagen, wenn er noch nicht übergriffig gewesen wurde, sag, du lässt dir jetzt helfen. Wenn er übergriffig gewesen wäre, dann würde ich ihn anzeigen und würde mich von ihm, mit keinen Kontakt mehr zu ihm. Ja, das gibt's doch nicht. Aber dass wir Vorbilder haben, die wegsehen. Wisst ihr was? Ein Vorbild tut eines nicht. Ein Vorbild schaut nicht weg. Und jeder, der wegschaut, ob Vorbilder oder ihr, macht sich mitschuldig.
Uiuiui.
Bin ich auch der Meinung, auf jeden Fall. Ich habe auch mal eine Sendung gehabt hier vor ein paar Monaten. Da hatten wir eine Seite aufgerufen, die sich auch dafür stark
das
macht,
Kindesmissbrauch
vor allem hier in Deutschland einzugrenzen. Und da gab es einen Counter. Da gab es einen Counter, der angezeigt hatte, wie viele Übergriffe es auf Kinder in Bezug auf sexuellen Missbrauch bisher schon stattgefunden haben. Und das war weit über 100.000. Und da war das Jahr noch nicht mal zu Ende. Und wenn man sich mal überlegt, dass man mit dieser Zahl so, also über 100.000 sexuelle Übergriffe auf Kinder,
ja.
Im Gegenzug, wie viele rassistisch motivierte Übergriffe gibt es im Jahr? Ich habe bei weitem nicht von 100.000 bisher gehört. Habe ich jetzt nicht wahrgenommen. Es gibt vielleicht auf der Straße mal irgendwie so, ey, du scheiß Kanacke zu mir oder so. Gut, ey, ich weiß, ich bin nicht aus Zucker. Ich kann das schon vertragen. Da gebe ich einen Spruch zurück und pack mich nicht in meine Opferrolle rein. Aber ein missbrauchtes Kind ist für immer durch. Und in dem Augenblick, wenn ich dann sehe, dass die Leute sich dann für Rassismus dann irgendwie nach Chemnitz bewegen und da große Fresse haben, aber dann bei den Demos hier, wo es dann um Kindesmissbrauch geht, da kämpfen die Leute darum, 200-300 Leute irgendwie vors Parlament zu bekommen, dann merkt man halt einfach, dass die gar nicht den Gong gehört haben,
so,
die Leute.
Jetzt pass auf.
Ist auch nicht hip, das Thema.
Genau, es ist nicht Mainstream.
Genau.
Es ist nicht Mainstream.
Weil du kriegst ja keinen Schulterklopfer dafür.
Richtig. Ja. Rassismus ist rassistisches Mobbing. Es ist eine Form des Mobbings, es geht um Rassismus. Jeden Tag bringt sich ein Kind in Deutschland um, hatte ich vorhin gesagt. Die wenigsten davon tun das wegen Rassismus. Wegen Rassismus gibt es eine Messerstecherei, gibt es eine Schlägerei. Die Kinder bringen sich um wie,
Du bist zu fett, du stinkst, du bist asozial, du bist ein Opfer. Deswegen bringen sich die Kinder um. Keine Aufschreie. Du sagst es bei Rassismus, Black Lives Matter, weltweite Kampagne. In jeder deutschen Kita-Klasse sitzen 2 missbrauchte Kinder. 2 missbrauchte Kinder, Tendenz steigend. Und keiner schreit auf. Und jetzt kommen wir nämlich warum. Kinder haben keine Lobby. Kinder kosten Geld, Kinder bringen keine Einnahmen.
Die nerven, die schreien.
Lässt sich nicht vermarkten.
Und in Deutschland ist der Mercedes meistens mehr wert als der Mensch, sagt
man. So sieht das aus. Und wenn du mal guckst, wie viel Geld, und ich habe ja selber 2 Hunde, ich bin ein Tierliebhaber und ich hasse Tierquälerei, aber für Kinder haben die manchmal weniger Sympathie als für Menschen. Und jetzt überleg mal, jetzt guck mal. Ich hab mehrere Artikel in großen Zeitungen verfasst. Und ich sag euch, während der Pandemie jetzt gerade haben die Kinder die meisten Lasten zu tragen mit den alten Menschen, die vereinsamen. Kinder kriegen den Druck der Eltern ab. Kinder sind zu Hause eingesperrt. Sie können ihre Freunde, Kinder, wenn wir hatten alle eine Kindheit. Was haben wir gemacht? Wir waren draußen. Das stehlen wir den Kindern gerade. Kinder haben ein extrem hohes Risiko.
Ich merke, er ist auch so gegen diese Corona-Maßnahmen.
Und das Cybermobbing hat sich verdreifacht, weil den einzigen Kanal, den sie haben, wo sie ihre Wut und Frustration rauslassen können, ist das Handy. Und die Kinder sind zu Hause eingesperrt. Sexuelle Gewalt, sexuelle Übergriffe, häusliche Gewalt. Die Kinder sind jeden Tag da und die Eltern stehen nur unter Druck. Wer kriegt das ab? Unsere Kinder. Und jetzt frage ich mich, wie kann jemand sich hinstellen und unser Land führen? Weder der Wirtschaftsminister hat Kinder, nicht der Gesundheitsminister hat Kinder und die Kanzlerin hat auch keine Kinder. Verstehe ich schon, Zeit dass man haben, da ne? vielleicht den Kinderschutz nicht wirklich im Vordergrund hat. Wisst ihr, wenn man das Land führt, dann sollte man auch wissen, von was man redet. Und jeder Politiker sollte aus dem Ressort kommen, aus dem die Politik da auch ist. Es kann nicht sein, dass ein Banker Gesundheitsminister ist. Ja, der mag vielleicht zahlen können, aber Gesundheit sollte man wissen, um was es geht. Ist nur ein Beispiel. Ja, und Kinderschutz geht uns alle an. Wenn ihr noch Kinder habt, dann, wenn ihr keine wollt, dann dürft ihr keinen Sex machen. Ja, denn früher oder später, und das kann ich euch sagen, kann nicht mal dazu kommen. Und das Wichtigste im Leben sind unsere Kinder. Auch ich war früher geprägt davon, Erfolg zu haben, Kohle zu haben, Autos zu haben, das alles zu haben, cool zu sein. Wisst ihr was? Alles schon in Rauch. Wenn Kinder zu euch ankommen und sagen, Papa, ich liebe dich. Papa, du bist der Beste der Welt. Fließt, keine Rolex, kein Porsche, kein Nix. Gibt euch diese Power.
Oh, ich glaube, ich will Kinder. Ganz viel.
Das und muss ja total wie eine Droge sein.
Ja,
los, sag mir, dass du mich liebst. Ja, genau.
Wer ist der Größte? Komm schon. Ja, das scheint ihn auch doch zu pushen, ne?
Ja.
Boah, was für ein emotionaler Mann.
Ja, Mann, auf jeden Fall. Der Typ ist echt krass, ey.
Die Kinder haben Glück, dass es so einen gibt. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viel er reist. Kann man ja mal... Der hat ja eine Stiftung, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, der hat mehrere Sachen halt, ne? Ich glaube, der hat so...
Kann man da bestimmt auch spenden.
Ja, auf jeden Fall. Habe ich auch.
Auch keine schlechte Sache.
Ja. Ich bin, wo du gerade das mit dem Corona sagtest, halt dazu darauf aufmerksam geworden, weil er halt so einen Instagram-Beitrag gemacht hat, wo er halt so die ganze Zeit sagt, ihr seid alle bescheuert, was ihr da macht, so mehr oder weniger.
Ja.
Und das Lustige war, meine... Also eine Bekannte von mir hat es geteilt auf, weiß ich gar nicht mehr, Facebook oder sonst wo. Und dann hat der Bruder von dieser Bekannten sie angeschrieben, meinte so, ey, nicht von Carsten Stahl, das ist voll peinlich, das ist so ein Doku-Soap-Heini und so, weißt du.
Aha, weil er sich damit nicht auseinandergesetzt
hat. Richtig, genau. Und dann, weißt du, und ich habe auch erst so gedacht, so, ja, irgendwie hat er recht, so, ne, ist jetzt nicht gerade die authentischste Person, die man so zeigen
doch,
kann.
Doch, eben doch.
Und wenn man dann das alles weiß, dann denkt man so, boah, Alter, ey, ohne Scheiß, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil, ey.
Ja, man denkt sich echt, okay, krass, so ein komischer Freak, der, wie gesagt, habe ich eben schon gesagt, auf RTL 2 da den Detektiv macht, ne?
Ja.
Ja, aber das ist halt nicht alles. Und damit konnte er Geld verdienen, deswegen hat er das gemacht, ne?
Ja, und dadurch hat er halt auch die Möglichkeit jetzt, so das alles zu machen, was er macht, ne?
Ja.
Also, ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie anfangen würde, so eine Stiftung zu gründen oder so, das wäre ziemlich aussichtslos.
Ja, so wie mit dem Podcast, also
was willst du damit sagen?
Ja, aber andererseits sagt man doch den berühmten Leuten hinterher so, ja, denk an die Kinder.
Ja, aber das singt Alligator ja auch nur, weil er ja das humoristisch verarbeiten will, weil er sagt ja immer,
ja, natürlich, weiß ich ja,
kostet kein Geld und so.
Ja, ne? Ich wollte ja auf den Inhalt dieses Lieds anspielen, weil er sagt ja, er wirft den Prominenten ja vor, alle reden darüber. Ja gut, und keiner macht was. Das genau. Passt eigentlich auch schon in die Sparte. Ja,
also es ist dann halt, wenn die sich auf ihren Galas treffen, so wie Red Nose Day oder so, da feiern die sich alle gegenseitig derbe ab.
Alligator wäre eigentlich jemand, der mal mit dem Carsten...
Bundeskanzler.
Alligator, ja, weiß ich jetzt nicht. Ob das so gut wäre.
Alkohol für alle. Oh, das war eher Grönemeyer, ne?
Ja. Oder Hitler.
Alkohol für alle.
es ist also so eine Sache. Man könnte... Ich finde das auch genau sehr gut, das ist das, was ich noch sagen wollte, wenn ein Politiker persönlich Ahnung von dem hat, wessen Amt er innehat.
Ja. Ja,
also von der Sache, von dem Ding, was auch immer es sein mag. Du wirst vielleicht nicht immer jemanden finden, der da perfekt passt, aber man sollte es anstreben.
Ja.
Ne? Und es sollte eben nicht so viel um
die Macht. Ausnahme sein.
Ja, genau. Und dann muss dieserjenige dann auch die Entscheidung treffen dürfen. So ein Politiker ist ja, muss man jetzt auf der anderen Seite auch sagen, wenn er von dem Ressort keine Ahnung hat, dann hat er halt Berater. Die sind übrigens auch sehr teuer. Also die Politiker lassen sich viel beraten und das kostet sehr viel Steuergeld. Man sollte sich halt natürlich deswegen jetzt nicht beraten lassen. Aber diese Beratung sieht dann eben auch so aus, dass Umfragen gemacht werden und man sagt, okay, wie sieht's denn da wirklich aus? Und dann gibt Studien in Auftrag, das sind so Beratungen. Hm. Ne? Die bleiben natürlich nicht weg, wenn du jetzt selbst Ahnung davon hast oder wenn du selbst Kinder hast.
Aber dann kannst du es vielleicht ein bisschen besser beurteilen, so alles.
Ja, genau, ja? Richtig. Ja. Ja. Also es ist in jedem Falle ein Vorteil. Aber also ich meine, von der Leyen war eigentlich als Familienministerin, ich bin auch richtig, ne? Ja.
Ja.
Ex-Familienministerin, genau die richtige, mit so vielen Kindern.
Aber so viele Ämter, wie die mittlerweile innehatte, danach, muss das eine sehr kompetente Frau sein, wenn sie das alles.
Ich wollte ja nur sagen, in diesem Ressort war sie genau richtig aufgehoben. Also man hat
zumindest auch direkt gedacht, von den Vorbedingungen her.
Die hat doch 10 Kinder oder so, ne? Also
ja,
Gefühl.
Ja, ja. Na, zur Politik kommen wir jetzt im letzten Beitrag. Der geht auch noch ein bisschen länger. Ich hoffe, das ist
noch länger. Ja, wir müssen zu ihm immer Witze machen.
Ja. Das ist manchmal so voll unpassend, wenn er dann halt so, weiß ich nicht,
ja,
dann haben sie meine schwangere Frau zu dritt vergewaltigt.
Oh, nein, das haben wir jetzt auch nicht. Wir haben da still geschwiegen, aber.
Hat's wohl 3 Richtige gehabt.
Ja, genau. Er hat da gerade einen Sprachfehler gehabt. Naja. Hau mal raus. Ich bin gespannt. Um Politik geht es jetzt.
Ja, auch, ja. Aber auch, also der letzte Beitrag ist auch nochmal eklig, also let's go.
Ah. Zum Abschluss nochmal würde ich gerne auf das ekligste von allen Themen natürlich nochmal zurückkommen, wofür du sehr, sehr bekannt bist, und zwar, dass du dich stark machst gegen Kindesmissbrauch und also so in der Art und Weise, wie du da aktiv bist.
Aus unserer Sicht haben wir über nichts anderes gesprochen.
Tatsächlich dann auch in Gerichtsverhandlungen rumsitzt und dir den ganzen Spaß gibst, sage ich mal. Das nimmt natürlich immer einen Teil der eigenen Psyche weg, deswegen opferst du dich, was das angeht, finde ich persönlich dann für die Sache natürlich auch so ein bisschen auf. Kein Mensch auf der Welt wird jemals, was das angeht, unbeschadet aus dieser Nummer rauskommen, wenn man sich permanent mit solchen Themen auseinandersetzt. Das ist einfach absolut
schlecht
unmöglich. Und deswegen ist es auch für viele Leute nicht geeignet, weil da die psychologische Standfestigkeit fehlt.
Genau, wie die Leute, die bei der Polizei diese Bilder sich angucken müssen.
Die Leute, die im Dschungel gehen können und da trotzdem halt auch mit der Bevölkerung das teilen können, da müssen wir natürlich dann auch nochmal klatschen für, weil das ist halt wirklich
ein hartes Brot.
Da kannst du mal vielleicht mal ganz kurz mal aus dem wirklich, also so niederschmetternden Alltag mal so ein bisschen berichten, den du in den letzten Tagen, Wochen gehabt hast. Du hast ja ein bisschen erzählt gehabt, bevor die Kameras an waren.
Genau. Also es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, was man einem Kind antun, als es zu missbrauchen. Kindesmissbrauch ist Mord an der Seele eines Kindes. Wer ein Kind missbraucht, hat in meinen Augen auch jegliche Grenzen überschritten. Oft ist es so, die ein Kind missbrauchen, wollen das dann auch noch verschleiern. Eine Verschleierungstat machen, was oft bedeutet,
also,
das Kind wird getötet.
Ja.
Ich bin genau bei diesen Fällen. Nehmen wir den Fall von Tim. Tim aus Querfurt. Unter Ecstasy gesetzt, missbraucht, vom Geburt an, 2 Jahre alt. Und dann, um es zu verschleiern, umgebracht. Wirklich zerbrochen, diesen Jungen. 2 Jahre durfte Tim nur werden. Ich habe eine Mahnwache mit Menschen aus dieser Stadt in Sachsen-Anhalt abgehalten. Vor 450 Menschen. Es war ein sehr Sonnenuntergang war alles da, ein sehr bewegender Tag. Ich habe dort gesprochen. Zeitungen, Presse waren auch da. Ich habe da klare, deutliche Worte gefunden.
Sonnenuntergang war da.
Wir waren da. Außer der Bürgermeister, kein einziger Politiker. Keiner. Ich war deutlich, sehr deutlich. Unsere Kinder sind das höchste Gut, was wir haben. Die Moral in der Gesellschaft zeigt sich in dem, was sie für ihre Kinder tut. Und wenn da nicht mal führende Politiker oder zumindest Abgesandte kommen, seht ihr doch, wie es um den Kinderschutz steht. Ich weiß, es ist unangenehm. Es passiert nämlich in den Haushalten. Nicht nur auf den Straßen, es passiert in den Haushalten genau neben euch. Es kann der Nachbar sein, es kann irgendjemand sein. Es kann sogar in eurer eigenen Familie passieren. Der meiste Missbrauch geschieht in den eigenen Familien. Ein Kind hat das Recht auf seine Würde. Ein Kind hat das Recht, genau wie jeder andere Mensch, auf seine Würde und die Unversehrtheit seines Körpers. Ein Kind muss nicht auf dem Schoß von Opa oder Onkel oder Tante sitzen, wenn er es nicht will. Denn manche Dinge fangen schon ganz klein an. Ein Kind sollte das Recht haben, selbst zu entscheiden. Natürlich bedeutet nicht jeder Opa, der ein Kind auf die Schulter nehmen will, auf den Rücken will, dass da was ist. Aber wir müssen wachsam sein. Ja. Denn ihr glaubt gar nicht, was da draußen rausrennt. In jeder Kita-Klasse sitzen 2 missbrauchte Kinder. Das ist nur die offizielle Zahl. Die ist viel, viel höher. Wir haben 250.000 pädophilverurteilte Menschen in Deutschland, die vor allen Dingen unerkannt dort leben, wo Kinder sind.
Und manche sind mutig wie wir.
Manche sind mutig
und abgebrüht wie wir und auch.
Genau. Ja. Das Schlimme ist, wisst ihr, und da müssen wir aber auch jetzt sagen, es gibt natürlich welche, die sagen, ah, jemand, der auf Kinder steht und so, Todesstrafe.
So.
Immer überlegen, was man da sagt. Hm. Wenn man auf Kinder steht, ist das eine psychische Krankheit. Es gibt Menschen, die spüren das und wollen nicht zum Täter werden. Und lassen sich helfen, lassen sich therapieren. Manche haben diesen Drang und wollen sich sogar kastrieren lassen. Ist in Deutschland verboten. Sie können sich noch nicht mal kastrieren lassen, das ist verboten. Okay, obwohl sie wollen nicht zum Täter werden.
Man kann auch Medikamente nehmen, aber
in den Therapien. Das ist in dem Moment vorbildlich. Aber es gibt Menschen, die wollen das nicht. Und jetzt sage ich euch mal was zu euren großen Dingen, die ihr alle benutzt. Reden wir mal über Amazon oder Facebook. Oder, nee, anders, nicht Facebook. Amazon oder eBay. Habt ihr schon mal was von Kindersexpuppen gehört?
Ja, ich habe das verfolgt und mir wurde schlecht.
Was?
Ich dachte, das ist ein Prankcast.
Nein, ist es nicht. Kindersexpuppen wurden, natürlich haben Amazon und eBay die nicht selbst hergestellt, aber sie sind ein Lieferant.
Das ist nicht im Ernst so.
Wie ein Lieferant.
Wenn er da sagt.
Und man konnte die bestellen, Kindersexpuppen. Realistisch, mit Silikon, mit Körperöffnungen. Säuglinge und Kleinkinder.
Was?
Frei zu verticken. Und ich habe dann gefragt, sag mal, ist das normal? Ja. Sie fühlten sich nicht verantwortlich. Naja.
Das kann ich mir, aber das
dann
ist nicht
haben wir
mehr
verantwortlich
so.
Gemacht. Ich habe eine Petition gestartet, Bündnis Kinderschutz ins Leben gerufen und wir haben es öffentlich gemacht. Und hat das was gebracht, Carsten? Konntest du was bewegen? Naja. Kindersexpuppen sollen jetzt im Bundestag und Bundesrat verboten werden, deutschlandweit.
Ja, das eklige Argument, dass das für Prävention ist. Dass das dann nicht bei lebendigen Leuten machen, Menschen
komm
machen.
Mal zu. Es gibt natürlich auch immer wieder Leute in der Politik, die der Meinung sind, Politik ist oft wie Tauziehen. Gib du mir das, dann geben wir das. Gib du mir dieses Gesetz frei, gib mir das. Wir reden von Kinderschutz und die machen Tauziehen. Ich bin da live drin, ich weiß, was da abgeht. So, da gibt es natürlich immer wieder welche, die sagen, ja, aber Kindersexpuppen, ja, wisst ihr, sind ja vielleicht welche, die da draußen zuhören. Ja, aber es ist besser, der misshandelt auch oder missbraucht eine Sexpuppe als einen Menschen.
Der Gedanke kam ja
auf. Und jetzt kommen wir zur Krux. Bei den meisten Tätern, die Missbrauch betrieben haben und die Hausdurchsuchung hatten, hat man Kindersexpuppen gefunden. Ja, ihr müsst euch vorstellen, üben dort sich an. Sie üben dort. Und wenn dann nicht vielleicht alle, vielleicht hilft das auch ein und niemand wird übergriffig. Aber wenn die meisten dann vielleicht sagen, mir reicht die Puppe nicht mehr und sie werden dann zum Täter, dann ist es ein Vorspiel gewesen, eine Übungsphase. Und ich will nicht, dass Kinder Versuchskaninchen sind. Ich will nicht, dass Kinder dann zum Opfer werden. Und wenn das Verbot dieser Puppen mit dabei hilft, dass Kinder geschützt werden, dann müssen sie verboten werden.
Hast du toll gemacht. Ich kenne seit den 70er Jahren, ich habe es in den 80er Jahren mitbekommen, in den Kindergärten, wir hatten da Fick-Ecken und es gab sexuelle Aufklärung, was? Aber es war keine Aufklärung, es war eher schon leicht pornografisch, weil diese ganze Bewegung auch und da damals auch mit diesen Grünen, dann, die das legalisiert haben.
Ja,
oft höre ich diese Sachen.
Sie wollten.
Und oft höre ich die Sachen schön, Carsten, und denk am Anfang, das ist so, das kann nicht stimmen. Und dann googelt man das oder recherchiert und das stimmt leider wirklich.
Lassen wir uns darüber reden. Und ich sag, ich bin kein
ich sag mal so, jeder hat seine politische Einstellung. Soll er haben, muss er haben, wie auch immer. Ich bin nicht politisch. Aber Fakt ist, wenn ich heute weiß, dass immer noch Politiker im Europaparlament von Parteien sitzen, die in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre gesagt haben, Sex mit Kindern, mit Zwölfjährigen oder Kindern muss erlaubt werden, muss legal werden. Oder einer, der gesagt hat, wenn ich sehe, wenn sich eine Fünfjährige auszieht, dann stimuliert mich das, erregt mich das. Und diese Leute sind in der Politik, dann fragt mich, nein, dann wundere ich mich nicht, dass man Gesetze nicht durchdrückt. Und manche von denen sind heute noch da. Und ich möchte gar nicht wissen, der eine oder andere, welche Gedanken der hat. Ich akzeptiere nicht, dass ein Kind missbraucht wird. Ich akzeptiere nicht, dass ein Kind zur Ware wird. Das Kinder sind das Wichtigste, was wir haben. Und wenn da draußen Menschen sind, die sich an Kindern vergreifen, müssen sie immer wissen, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden. Und vergesst nie, dass hinter jedem Kind, hinter jeder Tochter, hinter jedem Sohn ein Vater steht, der für sein Kind alles bereit ist zu tun. Das solltet ihr nie vergessen. Aber wir wollen, dass sich was verändert. Wir müssen Gesetze schaffen. Und jetzt, wenn ihr doch bei den Kindersexpuppen wahrscheinlich gerade angewidert einige von euch überlegen, dann hört mir jetzt genau zu, was ich euch jetzt sage. Ja, es gibt ein Handbuch im Darknet für Pädophile. 1000 Seiten. Ein Anleitungsbuch, wie man Kinder missbraucht, unerwischt zu werden. Wie man sie anlockt, wie man sie verführt.
Kurze Werbung für den Podcast. Das habe ich jetzt leider nicht rausgeschrieben.
Ah, okay, nee, ist nicht schlimm. Können wir ja super überbrücken.
Ja, geht aber nur ein paar Sekunden.
Ja, also heftig, eine Anleitung. Ja gut, im Darknet gibt's alles.
Ja.
Ne? In Deutschland nicht verboten, es runterzuladen, es weiterzuleiten. Den Besitz ist nicht verboten. 1000 Seiten, wie man ein Kind entführt, das Vertrauen der Eltern anschleicht, sich an einem Kind vergreift. Wisst ihr was? Ich war jahrelang kriminell. Der Besitz einer Waffe mit Munition, 2 bis 4 Jahre. Der Besitz eines Schalldämpfers, viel höher bestraft. Warum? Weil der Besitz eines Schalldämpfers sagt Tötungsabsicht. Und wer ein Handbuch für Pädophile besitzt, hat die Absicht, ein Kind zu missbrauchen oder hat es schon missbraucht. Das Handbuch für Pädophile ist wie eine Anleitung für eine Bombe für einen Terroristen. Und sowas ist erlaubt? In unserem Land? In Holland verboten. In England verboten. In Deutschland will kein Schwein drüber reden. Außer ich und ganz wenige andere.
Das weiß alle man ja gar nicht. Ja.
Und lassen zu, dass dieser Dreck im Netz ist.
Weil
ich
hab
die Schnauze so gestrichen voll, dass unsere Kinder in Gefahr gebracht werden und alle schweigen.
Wow. Oh meine Fresse. Jetzt geht's ja aber steil bergab mit der Stimmung. So ein verdammtes Kinderhandbuch. Ein Handbuch. Alter.
Ja, es gibt so eklige Sachen, Alter. Unnormal. Aber ich finde halt eben genau das, man sollte eben, das ist super unangenehm, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen, aber
genau deswegen
muss man es machen und man muss echt irgendwie auch, weiß ich nicht, wenn man sich vorstellt, eben was du eben sagtest, diese Polizisten, die halt diese ganze ekelhafte Scheiße auswerten müssen, die, ne, also an irgendeiner Stelle in dem Podcast wird, glaube ich, erwähnt, dass die da ja, da war ja vor einem Jahr oder so dieser Fall auch an einem Wohnwagen, wo sie da so viel gefunden haben.
Ja, genau.
Irgendwie, ich glaube, 6 Kilo Daten, also 6 Kilo Festplatten sozusagen.
Festplatte, okay.
So, wenn du das wohl ausrechnest, 6 Kilo, wie viel das in Daten ist, da wirst du wahnsinnig.
Terabyte.
So. Ja.
Mehr noch.
Ja, wahrscheinlich schon die
nächste. Ich kenne nur die nächste Stufe nicht. Ja.
Und,
Ja, also, die sitzen den ganzen Tag da und gucken sich irgendwelche Kinderbilder an, wie Kinder misshandelt, geschlagen, vergewaltigt und was
und nicht alles. Und die, finde ich so, die kriegen, davon hört man nie was irgendwie in den Nachrichten. So, ich finde natürlich auch Krankenschwestern unterbezahlt und so und helft denen, aber
auch da habe ich aber schon was zu gehört und wie man das aushält und ob die psychische Unterstützung brauchen und
sporadisch habe ich da auch mal was von gehört, aber ist jetzt nicht so, als würdest du da.
Nö, nicht jeden, die sind nicht jeden Tag. Nein. Aber ich sag mal, denk mal an Leute, Feuerwehrleute beispielsweise, die dann da irgendwelche Leichenteile aufheben müssen.
Ja.
Ob jetzt Kinder oder nicht oder auch bei Unfällen die ersten sein und dann wirklich die tragischsten Schicksale sehen. Eltern tot, Kind auf der Rückbank oder also alles Mögliche gibt's da ja auch. Die sind ja genauso krass dran, wie ich finde. Es gibt einfach Menschen, die können solche schlimmen Dinge sehen, besser verkraften, weil die das irgendwie in einem anderen Kanal mitkriegen und andere Menschen, die würden daran zu Bruch gehen, weil die abends nicht mehr schlafen können und
aber viele Menschen, glaube ich zumindest, habe ich jetzt keine Zahlen zu oder so, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du das aushältst, dass du das aber auch nur auf eine bestimmte Dauer durchhältst.
Man braucht Pausen, schätze ich mal.
Pausen,
oder sich der Geist erholen
kann. Aber so ganz an dir vorbei geht das nicht.
Nein, nein, nein.
Also, das wird dich immer irgendwie ein bisschen mitnehmen und beeinflussen, so.
Ja, man fragt sich wahrscheinlich auch noch öfter als Leute, die das eine große Zeit des Tages oder des Jahres verdrängen können, wirst du ja immer wieder damit konfrontiert, was es für Menschen gibt.
Ja, ja.
Und aus der Sicht eines solchen Menschen, der sich den ganzen Tag damit beschäftigt, so eine Ungerechtigkeit zu sehen, das wenn lässt, ich glaube, da sinkt die Meinung der die man hat von Menschen, also das positive Bild.
Ja, wenn du jetzt halt zum Beispiel, keine Ahnung, dich drum kümmerst, gibt ja diese Müllinseln im Ozean, ne, wo sich der ganze Müll staut. Mal angenommen, das ist jetzt so dein Thema.
Ja.
So, da bist du natürlich auch jeden Tag damit konfrontiert, wie scheiße die Menschen mit dem Planeten umgehen, aber du kannst das alles immer so verteilen. Weißt du, du kannst immer sagen, ja, ich habe auch, als ich klein war, mal eine Dose weggeworfen oder so. Also alle Kinder haben schon mal irgendwie moralisch gesehen von mir aus, wenn ich nicht doppelmoralisch sein möchte, einen Freifahrtschein so, weißt du, eine Dose mindestens wegzuwerfen so in die Umwelt irgendwie. Und dann, wenn du aber so explizit einen bösen Mann siehst, in dem sich dieses ganze Finstere so kanalisiert, und du denkst dir so, du kleiner Hurensohn, wenn ich dich irgendwo auf der Straße erwische, so.
Ja.
Also für mich wäre das nix. Ich wäre nach dem zweiten Tag würde ich amok laufen irgendwo, keine Ahnung, und wäre total durchgedreht.
Ja, ich weiß es nicht, wie ich reagieren würde. Also ich habe zum Glück, muss man ja sagen, in meinem Leben wenig Traumatisierendes gesehen.
Mhm.
Ja, außer damals in der Schule, da war so eine Zeit gegen Ende, da gab es auch so Snuff-Videos oder sowas, die dann kursierten. Da fing das gerade an mit Smartphones irgendwie. Und das wollte ich auch nie sehen, wie irgendwer
wieder
irgendwelche krassen Sachen passieren, die man wirklich nie sehen will.
Rotten.com und oder wie das hieß.
Boah, das weiß ich gar nicht mehr so genau.
Ja, da gab's Faces of Death
und ja, so richtig, genau. Scheiße. Ganz kranker Scheiß.
Aber irgendwie, man kann ja da auch nicht weggucken, ne? Wenn es dann läuft.
Aber ich glaube doch, als ich das damals gesehen habe, gut, da war ich halt auch viel, 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 viel jünger, aber das war ein ganz schlimmes Gefühl und deswegen wollte ich damit auch nichts zu tun haben.
Und tatsächlich so eine Szene, ich will sie jetzt nicht beschreiben, aber aus diesem Film hat sich bis heute in mein Gedächtnis, also die kann ich immer noch abrufen. Wenn
Two
ich-
Girls, One Cup.
Nee.
Das wär, aber das noch- zählt auch mit da rein.
Ja, eigentlich schon, ja.
Wir erläutern das nicht, für alle, die es nicht kennen. Googelt es auch nicht, lasst es sein.
Ja, hartes Thema, ne?
Boah, wie kommen wir aus der Misere wieder raus? Ich weiß
nicht. Aber wollen wir das nicht noch irgendwie ein bisschen kommentieren, so? Oder ist eigentlich alles gesagt?
Wir haben, der hat es halt, der bringt das einfach unfassbar toll auf den Punkt und wir können nur sagen, wie toll er das macht. Das haben wir jetzt getan.
Und jetzt können wir auch weitermachen.
Ja, was kann man denn tun? Also was können du und ich jetzt dann machen?
Also auf jeden Fall zum einen wirklich dieses, was man ja immer so anprangert, was immer weniger wird, Zivilcourage. Also ich erinnere mich schon an eine Situation, habe ich mal im Podcast erzählt, wo ich am Friedhof angehalten habe, weil ich da irgendwie so gehört habe, wie sich da so eine Frau und
mitten in der Nacht war das, du bist mit dem Fahrrad gefahren und du hast aus dem Park, aus dem Friedhof Schreie gehört.
Genau, und hab dann Leute anhalten wollen, das hat alles nicht so richtig direkt geklappt und das war auch ganz witzig dann im Nachhinein. Aber dass man das auf jeden Fall versucht, so, ne?
Ja, ja.
Und genauso erinnere ich mich, ich weiß nicht, ob wir das mal erzählt haben, aber wir waren mal zusammen auf so einer Jugendreise in Südfrankreich.
Ja, korrekt.
Und da sind wir, ich weiß nicht mehr genau, wie der Ablauf war, aber wir waren ziemlich betrunken, glaube ich. Und sind nachts auf da waren halt so Campingklos, weißt du, wo sie halt alle von diesem Campingplatz halt dann da hingegangen sind.
Ja.
Und irgendwie sind wir auf Klo gegangen und hörten aus einer Kabine irgendwie immer so
ein Mann
so
und
eine Männerstimme und eine Kinderstimme und das klang halt alles irgendwie seltsam. Wir haben es natürlich, weil es auf Französisch war, nicht verstanden.
Ja, wahrscheinlich, weiß der Geier
was. Aber wir konnten uns da in unserem besoffenen Kopf auf jeden Fall keinen Reim drauf machen, was der da jetzt mit dem kleinen Kind macht, so. Und dann sind wir zu unseren Betreuern gegangen, haben direkt Bescheid gesagt, so. Und ich finde, das sind auf jeden Fall schon mal so Kleinigkeiten, die jeder schon mal einfach machen muss. Wo ich schon fast sagen würde, da wirst du, kriegst du eine Strafe für, wenn du es nicht machst, so, weißt du?
Das ist richtig, ja. Ja, gut, man muss sich nicht selbst in Gefahr bringen, ne? Das ist ja die einzige Sache.
Auch nicht.
Ja. Richtig, genau. Man muss andere Leute holen, genau. Man muss da aktiv werden. Ja, aber sowas du kannst ja, ne? Das ist ja nicht zu kontrollieren. Also man kann für sowas natürlich irgendwie eine Strafe oder sowas.
Ja, leider, ja.
Aber du kannst es ja nicht verfolgen. Deswegen macht das auch keinen Sinn.
Es gibt doch so, vor Jahren war mal so ein Fall, da ist ein alter Mann in irgendeiner Sparkasse beim Geldabheben irgendwie umgekippt.
Ja, die Leute wurden aufgenommen dabei, wie sie an dem Mann vorbeigegangen sind.
Der war, glaube ich, so ein bisschen Penner-mäßig
schon.
Nein,
war der nicht. Nee, war der nicht.
Nein,
das war einfach ein ganz normaler Typ, der da einen Anfall gekriegt hat. Ich weiß nicht, was für einen Anfall. Herzinfarkt. Oder irgendwas, ne? Und der lag dann da in der Bank in dem Vorraum. Und die Leute sind da rein, haben den halt nur so kurz angeguckt, haben sich Geld abgeholt und sind an dem wieder vorbei und raus. Weil und die dachten, der schläft da oder
auf
so.
Irgendeine Art und Weise ja schon fast schockierender als diese ganze Kinderporno-Sache.
Ja, aber die haben ja nicht gedacht, ah, der Mann hat einen Schlaganfall, sondern ah, das ist irgendein Penner, der hier schläft.
Ah, da kommt es mit dem Penner her. Ja, aber, also ich fand auf den Aufnahmen, wenn ich sie mir jetzt richtig im Gedächtnis abgespeichert habe, dass da schon, also ein Penner legt sich ja nicht mitten in den Raum rein. Wenn überhaupt, dann liegt
ja,
der lag so
ein bisschen am Sand.
So.
Ja, keine Ahnung. Ja, also ich will die da jetzt auch nicht in Schutz nehmen. Man hätte, selbst wenn es ein Obdachloser gewesen wäre, da mal kurz fragen können, nochmal alles gut. Ja gut, kann natürlich sein, dass er sagt, boah Mann, ich schlafe hier gerade, ne? Weck mich nicht. Aber ja, man sagt so, ja, ich wäre auf jeden Fall nicht dran vorbeigegangen, aber wie oft,
also bei mir weiß ich das.
Wie oft bist du bei einem, bleibst du bei Obdachlosen draußen stehen, wenn die dir da liegen und schlafen? Kannst du das wirklich unterscheiden?
Das ist ja ein bisschen was anderes, finde ich. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie, es ist eine Winternacht, es ist voll kalt und so, ja, und du läufst nachts nach Hause von der Arbeit oder so und du wohnst jetzt halt in der Innenstadt, so wie ich.
Ja.
Und da liegen halt jetzt auf deinem Weg 5, 6 Penner in so Schlafsäcken und keine Ahnung, natürlich denkt man sich so, boah, ihr armen Schweine, ich hoffe, ihr überlebt die Nacht so.
Ja.
Aber ich kann ja nicht 7 Leute mit nach Hause nehmen und sagen, ja, die taten mir voll leid, so.
Ja.
Was soll ich denn da machen? Ne?
7 Decken kaufen.
Ja, mitten in der Nacht, wo soll ich denn 7 Decken herkriegen?
Ja, das stimmt schon. Ja, da kannst du jetzt nicht zu jedem gehen.
Aber wenn
ja,
wenn ich jetzt sehe, dass, keine Ahnung, jemand fällt um und kriegt einen Anfall oder so, oder es ist irgendwie ungewöhnlich, dann würde ich sofort, aber da hatte ich auch schon einige Situationen, wo...
Ja, vielleicht, ich sag mal so, um die Leute mal doch ein bisschen in Schutz zu nehmen, ja, du kommst da in diese Bank rein und das ist so eine unangenehme Situation, wo man denkt, boah, das macht man doch nicht, man schläft doch nicht hier, also die haben direkt dieses Schema-Denken gehabt, die haben nicht damit gerechnet, dass da jemand liegt,
ja,
der was hat, sondern die haben damit gerechnet, dass es ein Penner. Ich sag das jetzt mal, wenn man es jetzt wohlwollendst interpretiert, und dann haben die gedacht, nee, der hat Krankheiten, ich will auch nicht so nah dran und der schläft ja auch. und das lass ihn halt schlafen und ich hab ja, dass man sogar denkt, sie hätten was Gutes getan, weil sie nicht mal die Polizei gerufen haben oder so, dass da jemand in der Bank liegt. Ja?
Ganz kurz, es gibt ein Experiment.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch in dem Podcast erwähnt wurde. Ich kannte das aber vorher schon.
Ja.
Da wird den, ich weiß nicht, inwiefern die aufgeklärt werden, aber sagen wir mal, du bist jetzt der Proband, ja?
Mhm, ja.
Du kommst in den Raum mit 4 anderen Probanden.
Ja.
Alle anderen Probanden sind eingeweiht, nur du nicht. Das weißt du aber nicht natürlich.
Ja,
ne? Und
dann
kommt ein Teacher, ein Lehrer, ein
Teacher,
ein Mensch rein, der jetzt mit euch da die Aufgaben macht.
Ja.
Und dann zeigt der eine Linie und zeigt noch 2 andere Linien, von deren eine ganz klar so groß ist wie die erste und die zweite ist ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger. Die sind halt alle, die erste Linie ist gerade und die zweite ist dann halt
irgendwie
senkrecht. Bin gespannt, was da
kommt. Ja.
So, und dann wird gesagt, welche Linie entspricht der Länge der ersten Linie, A oder B. Dann meldet sich der Erste, du bist der Letzte in der Reihe, dann meldet sich der Erste und sagt A. Und das ist auch augenscheinlich richtig. Der Zweite meldet sich A, der Dritte meldet sich A, der Vierte B. Du bist dran, sagst natürlich, ja, das ist klar, A. So, ne? So, das macht man 3, 4 Mal. Und irgendwann fangen die Probanden an, immer das Falsche zu sagen. Die sagen immer, ja, die Linie B ist gleich lang wie die erste Linie, dabei ist die augenscheinlich viel, viel kürzer.
Ja, und dann sagt der eine.
Und der Letzte sagt dann auch die falsche Antwort.
Er ist obwohl sich nicht sicher und denkt sich, ja, wenn die das alle sagen,
genau,
dann sag
er will nicht, er will nicht blöd auffallen oder so. Und deswegen sagt er dann auch, ja, B ist genauso lang wie die erste Linie.
Ja.
Obwohl es ganz klar zu sehen ist,
das ist so ein psychisches Ding, genau. Das ist
krass, ne?
Und
da würde ich jetzt von mir selber, ehrlich gesagt, auch behaupten, niemals.
Doch, das ist ein Instinkt. Und zwar dieses Herdending, diese Gruppendynamik. Und die schützt einen ja oftmals auch, ja. Ich sag mal, wenn jetzt Leute, du gehst mit einer Gruppe und alle bleiben stehen, plötzlich, und dann bleibst du auch stehen, du weißt gar nicht warum. Und dann fährt da ein riesen LKW, ungebremst an dir vorbei. Denkst du, ha, war ein Instinkt, ich habe nicht drüber nachgedacht, aber alle sind stehen geblieben, ich auch, war gut.
Oder kennst du das mit dem Fahrstuhl?
Ja.
Man kommt ja, also wirklich jeder Mensch auf der Welt, ohne dass du es ihm sagen musst, wenn er das erste Mal, wenn er halbwegs bei Verstand ist und schon selber gehen kann, wenn er in den Fahrstuhl reinkommt, wird er in den Fahrstuhl reinkommen und sich umdrehen und zur Tür schauen.
Ja.
So, und dann haben die halt so ein Experiment gemacht, dass wenn die Tür aufgeht, sind da schon 3-4 Leute drin,
ja,
und die gucken alle in die andere Richtung.
Mhm.
Und dann kommen die Leute erst rein, grinsen schon so oder sind halt verunsichert, wissen nicht so genau, und drehen sich dann, während der Fahrstuhl in ihre Etage fährt, rum und stehen mit dem Gesicht zur Wand.
Ja, weil alle anderen das machen
und es unangenehm wäre, es nicht zu tun und sich irgendwie denkt, das muss ja irgendwie Grund haben, warum die das... Man steckt in einem
drin. Ja, das ist so nichts, wo man vorher sagen könnte, ich reagiere da so oder so. Wenn du unverhofft in so eine Situation reinkommst,
vielleicht noch gerade verträumt irgendwie an was anderes
denkst. Genau, denkst du, okay, dreh dich mal langsam um. Ja. Ich will ja nicht der Einzige sein, der was Komisches macht.
Ja, genau. Ja,
das stimmt. Ja, das schützt aber. Das ist ein Schutzinstinkt.
Weißt du, wer komische Sachen macht?
Nee, weiß ich nicht.
Ich wollte jetzt keine Reaction auf die Reaction machen, deswegen habe ich da jetzt keine Videos zu. Aber es gibt ein Ultra... Kennst du Ruse? Der die immer die Hip-Hop-Interviews
ja,
macht.
Klar, natürlich. So ein bärtiger langen, Mann, der...
Ja, genau. Ja. So, der hat ja mega Beef mit Bushido. Also
ja.
Bushido hat ihm ja damals, als Bushido noch der King of Gangster-Rap in Deutschland war, was er wirklich jetzt, also es war traurig, was ich da gesehen habe, nicht mehr ist, hat ihm ja damals Schläger geschickt, hat gesagt, hier, du darfst keine Interviews mehr mit Manuelsen machen, du darfst keine Interviews mehr mit, keine Ahnung, wem machen und so. Und am Anfang musste Ruse sich das halt auch noch gefallen lassen, weil der mächtige Bushido und so. Ja, und jetzt ist ja Arafat und Bushido.
Und Bushido ist die ganze Zeit am Petzen da.
Genau, Bushido ist vor Gericht und es läuft alles wirklich nicht gut für den Ich-war-nie-ein-Rapper-Interpreten, King of Rap, Bushido, keine Ahnung.
Ja.
Und ich muss sagen, ich mochte den nie. Bushido, ich war immer ein großer Hip-Hop-Fan, aber ich war wie treue Real Talk-Hörer wissen, immer so Sammy Deluxe, Beginner, Hamburger Schule und so.
Ja.
Und alles, was so eben so diese Berliner Straße war, für mich immer scheiße.
Mhm.
Aber Sido, Be Tight und so, den konnte ich immer noch irgendwie was Positives abgewinnen.
Ja,
aber Bushido fand ich immer nur scheiße.
Einfach, der war schon direkt so ohne Moral.
Ja, und gefühlt. Auch einfach, ich fand auch die Musik irgendwie immer kacke. Das war immer so monotone Scheiße.
Ja, so eine ganz bestimmte Art und Weise, ja. Alleinstellungsmerkmal.
Desto mehr freut es mich, dass jetzt endlich diese ganze Masche, wo ich mich schon immer gefragt habe, dass das so funktioniert, finde ich, wenn er in Interviews war. Der hat ja in den Raps, in seinen Raps, da hat er ja immer hier, ich ficke deine Mutter Slang und ne, aber in den Interviews war er ja immer,
voll der Vernünftige.
Herr Lanz, ich weiß ja gar nicht, was sie wollen und so, der Eloquente.
Ja, genau,
so.
Wortgewandt.
Und dass man dem das jahrelang hat durchgehen lassen, war für mich immer ein Rätsel. Anscheinend musste er auch irgendeinem Illuminaten schwer den Schwanz gelutscht haben oder so.
Okay,
oh, hoffentlich kriege ich jetzt nicht. Aber vor Bushido hat keiner mehr Angst. Jeder kann Bushido jetzt beleidigen. Das ist ja das Geile. So, und jetzt?
Von wegen Mobbing und so.
Jetzt hat Ruse halt so voll, Ruse ist, glaube ich, auf dem Höhepunkt seiner Karriere und Bushido ist gerade auf dem Tiefpunkt seiner Karriere und jetzt zahlt sich alles zurück.
Mhm.
Und Bushido bringt bald irgendwann ein Album raus, das heißt Sonny Black 2 und hat ein Video hochgeladen, wo er sich zu Leuten wie Ruse äußert und was in der Box drin sein wird. Die Rapper verkaufen ja immer so Boxen, wo dann, ne? Alter, und das ist wirklich das traurigste Video, was ich jemals gesehen habe. Also, wer...
Bushido.
Kennst du den Film?
Bushidos Video.
Ja. Kennst du den Film Meets und Mobs?
Meets und Mobs? Nee.
Das ist ein Film, ein ganz alter Film, da ist so real... Film, wie so die Wüste lebt und so von Disney.
Ach so.
Aber halt schon, die Tiere haben Verstand, so wird es zumindest dargestellt. Das ist ein Mops, der eine Katze als besten Freund hat und die erleben so voll die Abenteuer und so, als total knuffig und
echter
süß.
Mops und echte Katze.
Echter Mops und echte Katze. Und ganz am Ende lernt der Mops eine Möpsin kennen.
Und dann sagt Fleisch in die Katze.
Und Katze lernt halt einen Kater kennen. Und dann müssen die getrennt, wir kommen jetzt schon wieder die Tränen, ohne Scheiß. müssen ja getrennte Wege gehen. Ja. Ich habe als Kind geheult. Ich habe so geheult bei dem Film, Alter, ohne Scheiß. Und das war nichts gegen das Bushido-Video.
Voll weit ausgeholt. Ich habe schon gerade gedacht, wo war er denn?
Warte, ich muss mir die Tränen wegwischen, mein Freund.
Oh.
Naja, auf jeden Fall will Bushido seine neue Box verkaufen.
Mhm.
Und Ruse hat da auch eine Reaction drüber gemacht. Auf jeden Fall... Bushido ist nicht mehr der King of Rap, sondern der King of Superlative, was er schon immer war. Also die Box wird auf jeden Fall sehr, 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 sehr krass.
Mhm.
Die wird sehr krass. Aber wenn ihr gedacht habt, das war schon alles. In der Box ist noch eine CD drin.
Ist noch eine Box.
Fick deine Mutter Slang, heißt die CD. Und wer, also da ist alles drauf vorbei. Da ist aber dann wirklich, da rasieren
so
wir alles.
So macht er die Werbung drauf. Dafür, oder
so, was? Also da ist wirklich. So, und ich werde jetzt, das eine Stelle, ich musste so lachen, Alter. Dem fallen irgendwann wirklich keine Worte mehr ein, wie er die Box jetzt
noch mehr loben kann.
Ja. Und dann sagt er, er hat eine sehr, eine, das ist eine richtig sicherlich hochwertige, großartige, kompetente, und dann lacht er selber so ein bisschen so, weißt du, du denkst so, Alter, was machst du da, der sieht unheimlich blass aus, also der müsste echt mal wieder unter den Sonnenbank-Flavor und ein Trauerspiel vor dem Herrn, man gönnt es ihm, weil die ganze Szene weiß, er trauriger hat sich jahrelang wie ein Arschloch verhalten und hat allen möglichen Leuten gedroht und unter Druck gesetzt und hat absolut gar keine Moral, wie du ja eben schon sagtest. Also der ist für mich wirklich der Inbegriff des Rap-Teufels.
Aber er ist halt so, älter geworden und er ist Vater. Ach, und
ja, in jedem Video kommt er jetzt mit seinen Kindern, ja, meine Kinder kommen gleich von der Schule, da muss ich aufpassen mit den Rabauken.
Jetzt sag mal, ob ich Scheiß erzähle, ne?
Scheiße.
Sarah Connor, ne? Ist ja wirklich, ist ja eine sympathische Frau. Und die Schwester, die hat viele Geschwister.
Ist von Bushido.
Nee.
Und laut Ruse hat sogar ja die Mutter von Sarah Connor und ihrer Schwester, ist irgendwie Steuerberaterin oder so, und hat mit Bushido so einen richtig miesen Deal gemacht und hat jetzt selber voll Dreck am Stecken wegen Bushido. King Bushido.
Nee,
wegen Steuerhinterziehung und so eine Scheiße.
Wow.
Und dann sitzt er da und verkauft seine krasse Amazon-Box so.
Jo, ganz krasser Scheiß.
Und die ist auch, aber, was man wirklich schon sagen muss, die ist richtig krass limitiert. Also die wird nicht nochmal, da kommt nicht nochmal eine Neuauflage oder so. Wenn die weg ist, ist die weg, Freunde. Wenn die weg ist, ist die weg.
Da spricht die Angst, dass die nicht weg sein könnte am Ende.
Alter Schwede, ey, das ist so traurig, so traurig. Ja, wer ist schlimmer als Mies und Mops?
Er ist gut, der Junge.
Schlimmer als Susi und Strolch. Schlimmer als König der Löwen, als Mufasa stirbt. Spoiler-Alarm, Mufasa stirbt in dem.
Du hast doch damals, ich weiß gar nicht, ob wir im Podcast darüber gesprochen haben, dass Flair ohne Führerschein
gefahren ist. Du Fanboy, ja, was genau. Willst du machen?
Ja, und er beleidigt diesen Polizisten. Jetzt ist das Gerichtsverfahren zu Ende und er hat, glaube ich, ein Jahr Bewährung.
Ah.
Hätte auch anders ausfallen können.
Ist es aber mal wieder nicht.
Ja, also der Anwalt von Flair hat halt so gesagt, so ja. Also der hatte den ja quasi wieder, hat ihn ja noch nicht abgeholt und er ist in seiner Rolle als Rapper, muss er ja so reagieren und dissen, er hat ja eine Rolle gespielt und deswegen war das so, ne? So hat der Anwalt das versucht. Und Flair ist dann halt auch fast zu Beginn dieses Prozesses rausgegangen aus dem Gerichtssaal, weil er gesagt hat, diese Presseleute da hinten, die nerven mich und war bis zum Ende nicht da. Und er muss jetzt 10.000 Euro zahlen an so einen Verein, der aber jugendliche Kinder und so weiter unterstützt, die wahrscheinlich
nicht
auch
so werden wie er.
Ja, die wahrscheinlich auch Fans sind so ein bisschen wie er. Das fand ich eigentlich ganz cool, weil selbst da kann er selbst selber sagen so, okay, komm, wenn ich das schon zahlen muss, dann zahle ich es halt auch zu so
einem. Aber 10.000 Euro finde ich auch ein bisschen wenig, muss ich sagen.
Ein Jahr Bewährung oder zwei hat er.
So, ja,
also gut. Das schon auch noch, wenn er da jetzt noch irgendeine Scheiße baut, und er hat halt schon viel Scheiße gebaut. Also noch eine Sache von den vielen Dingen, die er bisher gemacht hat.
So wie bei den ganz vielen Dingen davor. Wenn du noch eine Sache machst.
Nein, aber jetzt ist er halt.
Aber jetzt?
Nein, du verstehst das nicht. Jetzt ist er auf Bewährung richtig. Ne?
Wie auch immer. Ich habe noch ein Video, das will ich abfeuern, bevor wir die Show beenden
müssen. Ja, und ich möchte eigentlich auch noch, aber die Fragerunde kann ich aber nächstes Mal machen.
Wir haben leider nur noch 2 Minuten eigentlich laut.
2 Minuten
laut unserem Terminkalender.
Oh, tatsächlich.
Hau das Video raus. Los. Hast du das hier gesehen?
Man hört jetzt nichts, aber es ist auch nicht so schlimm. Wir sehen ein Polizeiauto am Waldrand und ein Typ läuft weg und das Polizeiauto und Polizisten fahren hinterher und der jetzt rennt er tatsächlich in den Wald rein, der gejagt.
So ein bisschen wie das Bigfoot-Video, ne?
Bisschen wie das Bigfoot-Video, ja. Ist das echt? Ist das real life,
was
wir da sehen? Ja, jetzt fährt das Polizeiauto auch in auf einen Waldweg hinein und jetzt wiederholt sich das Ganze nochmal.
Stell dir vor, der Junge fällt jetzt aufs Maul.
Ja.
Naja.
Okay, was ist es? Was hat es damit auf sich? Also,
das ist meine Empfehlung zum Schluss der Show an euch. Tragt immer eine Maske und haltet euch an die Corona-Regeln. Die Bullen verstehen da keinen Spaß. Der Typ hat irgendwie einen umarmt und einen High-Five gegeben und ist vorher auch schon irgendwie aufgefallen. Dann wollten die ihn kontrollieren, der hatte keinen Bock drauf. Und dann wurde da für manch ein Auge vielleicht etwas überreagiert.
Ah, okay. Ach so, also ja. Also aufpassen, immer schön Abstand halten.
Zu den Bullen, ja. Mich haben sie jetzt auch angelabert. Ich habe mir einen Döner geholt in der Stadt und wusste nicht, in unserer Stadt, ja, da steht ein großes Schild am Anfang, also an einem Ende der Stadt, an dem anderen war ich noch nicht, hier ist jetzt Maskenpflicht, so, weißt du? So, von da, wo ich aber gekommen war, steht kein Schild. Also ich weiß gar nicht, wie weit
diese Zone jetzt... Man muss sich da informieren, ja, das kann man ja
im Internet nachgucken. So, jetzt habe ich mir auf jeden Fall einen Döner geholt, gehe da raus, will so den Döner essen. Ich hatte auch irgendwie im Kopf, dass du essen im Gehen darfst. Nee, darfst du nicht. Hat mich direkt Ordnungsamt angequatscht. Hallo, hier, Maske auf. Und dann sage ich, ja, wo muss ich denn hin, um den essen zu dürfen? Sagt er, ja, gehen Sie einfach da hinten hin, in die Richtung. Ich sag, ja, bin ich eh auf dem Weg dahin.
Alter. Voll nervig. Ich war heute beim Eismann. Da war eine riesenlange Schlange vor. Auch. Und die Polizei ist vorbeigefahren. Und die haben richtig langsam sind die gefahren und haben ganz genau hingeguckt. Haben aber nicht angehalten.
Wollten kein Eis.
Genau. Wir haben wahrscheinlich geguckt, was haben die für Sorten? Guck mal, Ludwig. Ja.
Ja, aber ich kann mir so vorstellen, wie alle so in der Eisschlange stehen und da fährt die Bullerei so vorbei und guckt so voll böse jeden so an und alle so total eingeschüchtert.
Mit ihrer Maske in der Schlange, ja, ja, genau. Ja, ja.
Ich habe gestern für fucking 18 Euro Eis geholt. Das soll mir mal einer nachmachen.
Das ist aber viel für wie viele Leute denn?
1, 2, 3, 4.
Boah, Alter, war alles Tartuffe oder
was? Wir haben gedacht, egal, jetzt Lockdown, jetzt sieht uns eh keiner mehr, wir können fett werden. Nee, wir haben viel eingefroren für schlechte Zeiten. Okay. Ja, man weiß ja nie, wenn die Nahrungsketten zusammenbrechen und so, dann muss man immer noch mal ein Eis schlecken dürfen.
Steht kurz bevor.
Malaga.
Bisschen rappen.
Bis nächstes Mal in der Show.
Das war ein Mohrenbild für euch. Auf Wiedersehen.
Tschüss.